Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich bin nicht euer Host Olaf Bleich, sondern ich bin heute euer Host Markus Gronemann. Und bei mir ist der David.
Hallo. Ja, es ist eine Konstellation, die hatten wir noch nie. Ganz alleine, ohne Olaf. Das wird wild.
Ja, und wild ist das richtige Stichwort. Also wir sind heute hier bei der Review von AEW All Out 2023 aus dem United Center in Chicago. Eine Woche nach der größten Wrestling-Show aller Zeiten mit über 80.000 verkauften Tickets im Wembley-Stadion. Sehr kurzer Turnaround sind wir hier mit insgesamt 13 Matches mit der Pre-Show. Und David, du hast es, glaube ich, im Preview auch schon gesagt, bei dir war der Hype nicht ganz so groß im Vorfeld.
Nee, gar nicht. Man muss aber auch sagen, es kam am Ende ja noch Matches hinzu, mein lieber Scholli. Also unsere Preview war deutlich kürzer. Und dann habe ich nur gesehen, okay, 13 Stück, nicht wenig. Ich bin halt noch emotional total bei All In gewesen. Und muss auch sagen, ich musste ein bisschen schmunzeln. Erstmal in Chicago, ich hatte vorher gesagt, ich lag komplett falsch, dass die Crowd wegen CM Punk nicht so laut sein wird und nicht so mitgehen wird. Gegenteil war der Fall. War sehr schön, dass ich mich geirrt habe. Und schmunzeln musste ich deshalb, weil die Stage-Stimmung sehr, sehr gut aussah. Die ganze Aufmachung von dem Pay-Per-View war halt auf CM Punk ausgelegt. Nur halt, er ist nicht da.
Das stimmt, also die Bombe ist ja am Tag davor geplatzt. Also Tony Khan hat ja auch angekündigt, er wird bis zum Sonntag, spätestens als die Frage kam, auch in der Pressekonferenz, hat er gemeint, er wird bis Sonntag wird er Bescheid sagen, ob CM Punk hier auf der Card sein wird und nicht. Und ja, CM Punk war nicht nur nicht auf der Card, sondern CM Punk wurde entlassen, also sozusagen fristlos, beziehungsweise wie es auf Englisch heißt, with cause, also sozusagen mit einem Grund entlassen. Der Grund war natürlich diese Eskalation bei All In mit allem, was man da so rundherum mitbekommen hat. Also wir haben ja auch ein Breaking News Update dazu gemacht, werden sicher über die Personalie CM Punk auch in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr sprechen. Es gibt ja auch schon Quellen, ich glaube Sports Illustrated hat das in dem Artikel geschrieben.
Ja, was sagen.
Dass er sich offenbar auch dazu äußern wird. Also da können wir uns auf die nächste Pipe-Bomb beziehungsweise das nächste Meltdown,
weil ich glaube, das geht doch die nächsten Monate. Aber umso größer war ja auch die Frage, dieser Pay-Per-View, er stand jetzt nicht nur unter dem Schatten von All-In, sondern halt auch von CM Punks Entlassung.
Genau, also ich bin auch gespannt.
Das hat es irgendwie spannend gemacht.
Ja, absolut. Ich bin auch gespannt. Er hat ja jetzt, glaube ich, auch gar keine Freunde mehr mit Podcasts, wo er noch irgendwie was sagen kann. Muss er sich irgendwie ein neues Outlet suchen. Aber es stimmt, ja, also ich war auch sehr gespannt, wie die Crowd reagieren wird. Und ja, du hast ja schon gesagt, also die großen Buhrufe, die großen Schmährufe sind ausgeblieben, ja auch schon bei Collision. Also Tony Khan wurde dazu, als er dann vor die Leute getreten ist, am Samstag schon kurzzeitig ausgebuht, hat aber dann auch irgendwie die Crowd ein bisschen rumbekommen, als er auch ein bisschen erzählt hat, was so seine Geschichte mit Chicago ist. Und irgendwie so die ganz großen CM Punk-Fans sind irgendwie entweder da zu Hause geblieben oder die gibt es in der Form gar nicht mehr. Also wir hatten das dann, kommen wir dann gleich noch dazu, einzig im Young Bucks-Match haben wir es ein bisschen gehört, aber ich sag mal so das, was so ein bisschen als die Intimfeinde hochstilisiert worden sind von CM Punk, nämlich bei Kenny Omega, bei Adam Page, da haben wir eigentlich gar keine negativen Reaktionen gehört.
Im Gegenteil, vor allen Dingen eine gute Überleitung zum ersten Match in der Zero-Hour-Show, die einfach mal drei Matches hatte.
Genau, und da ging es gleich los, also starten wir gleich mal rein. Und zwar wie schon bei, ich glaube, das war ja bei All-In 2018, also beim ursprünglichen All-In gab es das ja auch schon, die Over-the-Budget Battle Royale, in dem Fall die Over-the-Budget Charity Battle Royale. 20 Wrestler sind aufeinander getroffen und sozusagen der Preis waren $50.000 für einen guten Zweck. Da haben wir zunächst mal gehört, die Mogul Embassy, die sich das sozusagen gleich mal dem eigenen Zweck und der eigenen Charity zugeführt hätten. Die sind es dann doch nicht geworden. Also wir können uns mal die wichtigsten Namen durchgehen. Also wir hatten Adam Page mit drin. Wir hatten sozusagen die ganzen Ex-JES-Leute eigentlich drinnen. Wir hatten die Best Friends drin. Eben, wie gesagt, die Mogul Embassy war mit dabei. Scorpio Sky war mit dabei.
Wir hatten Tony Nies ganz kurz dabei.
Tony Nies war ganz kurz dabei, dass ich ein bisschen über die Fans in Chicago lustig gemacht und ist dann gleich mal rausgeworfen worden. Ja, ein paar Luchadores hatten wir dabei, Sean Spears, Aussie Open, also eigentlich so alle Namen, die wir so in letzter Zeit ein bisschen auch gesehen und gehört haben, die hier eben nicht auf der Maincard waren. Ja, und müssen wir, glaube ich, nicht länger machen, als es ist. Also Adam Page hat sich hier letztlich durchgesetzt, war zum Schluss sozusagen 2-1 noch mit der Mogul Embassy drin. Brian Cage hat er dann letztlich eliminieren können mit einem Deadeye. Vorher, ich glaube, noch Bishop Kahn mit einer Lariat rausgeworfen. Ja, Scorpio Sky hat es ein bisschen hervorgetan. Der hat so ein paar ehemalige JS-Mitglieder rausgeworfen. Wir hatten Daniel Garcia und Sean Spears, die sich so ein bisschen einen Ten- und Hüftschwung, Dance-Off, Battle-Off gegeben haben. Die Mogul Embassy hat die Best Friends eliminiert. Also da sind wir vielleicht auch noch ein Tag-Team-Match. Ansonsten, ja, war das so eine durchschnittliche Battle Royale, ging knapp über 13 Minuten. Adam Page, wo wir im Vorfeld auch gesagt haben, da gab es also ein bisschen die Spekulation, wenn hier CM Punk eben nicht gegen Ricky Starks tritt, ob das dann nicht vielleicht Adam Page in diesem Strap-Match wird, kam ja dann nochmal ganz anders auch bei Collision. Aber das war sozusagen jetzt hier noch der Auftritt auch für den Hangman.
Ja, vor allen Dingen das Face in diesem Match, also das große Gesicht, der große Star, hat ja auch tolle Reaktionen bekommen und ich gebe zu, die Battle Royale hat mir gefallen dahingehend, weil es halt so kurzweilig war. Es war jetzt nichts Bemerkenswertes, aber immer wieder gab es so Kleinigkeiten, sei es halt mal 5 Sekunden da ein Stand-off, na dann halt da eine Fraktion und da eine Fraktion. Trent, der zusammen mit Adam Page dann kooperiert. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Andretti so lange durchgehalten hat. Aber ja, kurz und knapp war voll okay, dass man halt Lust auf ein Pay-Per-View hat und so eine Stimmung kommt. Hat gepasst, richtiger Sieger. Weiter geht's.
Ich habe ja fest damit gerechnet, dass wir bei All-In so eine Battle Royale kriegen, so wie wir es auch von den großen WrestleManias kennen, sozusagen, dass eben jeder im Roster irgendwann mal auch auf der großen Show mit dabei war. Haben wir dort nicht bekommen, dafür eben jetzt hier in Chicago und ja, aber völlig in Ordnung, kurzweilig, nett anzusehen. Wahrscheinlich der sinnvollste Sieger, also mit Adam Page, den hat man ja fast ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Der war jetzt hier natürlich auch bei der Elite wieder dabei. Aber sozusagen der große Singles-Push, den haben wir jetzt in letzter Zeit nicht gesehen. Also schauen wir mal, ob es für den Hangman da auch mal wieder ein bisschen mehr Spotlight geben wird in nächster Zeit. Ja, dann ging es weiter. 6 Women Action. Da hatten wir Hikaru Shida, Sky Blue und Willow Nightingale gegen Athena, also die Ring of Honor Women's Champion, Diamante und Mercedes Martinez. Und mit dabei jetzt noch, das hat man bei Ring of Honor ein bisschen aufgebaut, diese Story. Billy Starks ist jetzt sozusagen ein bisschen das Anhängsel von Athena. Und ja, da waren eigentlich auch ihre Partnerinnen zu Beginn nicht ganz so begeistert davon.
Ja, ich muss erstmal mal kurz anmerken, ich finde 2 Sachen bei der Ansetzung ein bisschen schade. Also erstmal schade bei der Ansetzung ist, dass Shida in der Kickoff-Show ist. Und sie hat vor kurzem noch den Belt getragen. Da weißt du halt, okay, wie wenig
das stimmt, ja,
diese Regentschaft eigentlich wert war. Und mir tut es halt ein bisschen leid, weil sie stach auch klar heraus. Ich hätte dann zum Beispiel lieber gehabt, du hattest kurz diesen Moment, ja, da sind es so die 2 Richtigen, als Hikaru und Asina gegenüberstanden im Ring. Da hast dann auch gemerkt, ja, das fühlte sich richtig an. Da gib mir lieber das. Bei Sky Blue, ich weiß, das ist banal, aber ich finde, sie muss echt aufhören, mit der Schminkeflinte zu arbeiten. Weil sie hat als Sky Blue, ich finde, sie hat so diesen einen Look mit der Kappe, mit den blauen Haaren, alles so nicht so übermäßig und dadurch sticht sie ja eigentlich heraus. Und ich finde, wenn man sie pushen will, weil das will man ja unbedingt, das merkst du ja in den letzten Monaten, sie kriegt ja immer wieder mal einen Sieg, dann würde ich sagen, daran ein bisschen arbeiten. Ich fasse das Match aber mal kurz zusammen. Für mich ist es ein Downer gewesen, weil es war halt so belanglos. Und ich fand das Finish, beim Finish muss man halt sagen, Sky Blue hat den Code Blue gemacht und hat den Sieg eingeholt.
Nicht,
aber
nicht wahnsinnig schön auch, muss man dazu sagen.
Genau, das ist es halt. Es war halt echt nicht schön, sah unsauber aus und das ganze Match wirkte halt auch nicht so sauber, sagen wir mal so rum. Und es war nicht.
Ich glaub, das war halt wirklich zusammengewürfelt, also doch Tony Khan gesagt, er hätte eigentlich Billy Starks mit auf der Card gehabt, die hat aber keine medizinische Freigabe bekommen. Ja, also wir haben auch im Vorfeld ein bisschen so spekuliert, wir hatten ja das Four-Way in Wembley und da gab es ja auf der einen Seite, hatte dann Saraya eben Toni Storm gepinnt, auf der anderen Seite hat aber Britt Baker da gerade Hikaru Shida im Lockjaw parallel. Jetzt gab es so ein bisschen die Spekulation, aber vielleicht wollte man sich das auch sozusagen für die TV-Sendungen aufheben.
Dass ja,
man
aber gesagt hätte, Shida nicht in Kickoff-Show.
Ja, eben, deswegen es war so die Spekulation, ob es nicht vielleicht Shida gegen Britt Baker geben wird, um den Number One Contender Spot oder sowas. Hat man jetzt hier nicht gemacht, also vielleicht war es wirklich ein bisschen kurzfristig zusammengewürfelt. Dann ja, Match war jetzt nichts ganz Besonderes. Gab so ein bisschen Brawlerei zu Beginn noch. Sky Blue ein bisschen isoliert. Dann ist es so ein bisschen 3 gegen 3 auch in so Einzelpaarungen auseinandergebrochen. Ja, und letztlich dann also Willow Nightingale, dann draußen Athena und Mercedes Martinez außer Gefecht gesetzt und Sky Blue dann eben mit diesem bisschen verpatzten Code Blue gegen Diamante eben den Sieg geholt. Müssen wir auch nicht länger ausführen, als es
was
war.
Und dann schade hat, ist.
Was eigentlich schade ist, aber vor allem Athena und Willow Nightingale haben ja unglaublich abgeliefert erst beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View. Also die könnten da durchaus mehr zeigen. Ich hätte mir auch irgendwie gedacht, vielleicht, dass man Hikaru Shida vielleicht mit Athena irgendwie aufbaut, dass man da irgendwie um den Ring of Honor Titel
noch Bock
was macht.
Drauf. Ja, weil ich du auch. Du hast in diesem kurzen Segment, wo die beiden einander gegenüberstanden, hast direkt gemerkt, ja, das hat ein bisschen mehr Wucht. Das gefällt
mir. Genau. Ja, schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir da ja in den nächsten Wochen mit den beiden noch mehr zu sehen. Ja, und dann letztes Zero-Hour-Match um die Trios-Title, also die frisch gebackenen Champions, die Acclaimed mit Billy Gunn, mit dem Daddy S sozusagen. Und auch das hat sich erst am Samstag bei Collision ein bisschen herauskristallisiertes Match. Da war nämlich ein in Chicago nicht ganz unbekannter Mann an ihrer Seite, nämlich Dennis Rodman, der ja auch eine langjährige Wrestling-Historie hat mit der WCW in den 90er Jahren, mit der NWO. Und die sind hier sozusagen gegen die, wie es auch im Rap zum Ring hieß, die 2023-Version der Oddities angetreten, nämlich Jay Lethal, Jeff Jarrett und Sadman Singh, begleitet von Karen Jarrett und Sanjay Dutt. Also ging auch nicht wahnsinnig lange. Da hat gleich mal Billy Gunn zu Beginn, also der hat offenbar Stroke, dieser Mann in der Company, der hat gleich mal den Referee ausgetauscht, hat gesagt, nein.
Was aber im Nachgang absolut bis auf eine Sequenz egal war.
Das stimmt,
weil sie hat ja alles übersehen.
Ja, musste sie auch ein bisschen, aber da kommen wir gleich dazu. Also Audrey Edwards war hier der Referee, der weibliche Referee sozusagen auf Wunsch von Billy Gunn hin. Die hat ja auch eine Geschichte mit Karen Jarrett, da gab es ja die Geschichte auch um Mark Briscoe, gab es da noch ein Tag-Team-Match mit den beiden. Was man auch aufgegriffen hat, was ein bisschen ein sehr eigenartiger Babyface-Rap war, das habe ich auch mehrfach gehört, als man dann Dennis Rodman angekündigt hat. Es wurde auch gerappt über dessen Freundschaft zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Dennis Rodman war dort öfter, setzt sich ja offenbar für den Weltfrieden ein und ja, ist offenbar regelmäßig in Nordkorea zu Gast. Also ich weiß nicht, ob das in den USA so der große Babyface-Move ist, aber sei es drum.
Egal, ja, Hauptsache, der kriegt die Gitarre in die Hand gedrückt.
Genau, also das war eigentlich auch die Quintessenz von dem Match. Also da ist nicht wahnsinnig viel passiert, ging auch in knappe 6 Minuten. Im Endeffekt, also Karen Jarrett kam mit der Gitarre in den Ring, da hat die Aubrey sie erwischt, hat sie sozusagen die Gitarre weggenommen, hat sie auch wieder rausgeschickt oder rausgeworfen dann sogar. Und dann, ja, ist Dennis Rodman da in den Ring hineingewankt, hat mit der Gitarre eben seit einem Sing eins übergebraten. Und ja, Billy Gunn hat ihm dann relativ schnell zu verstehen gegeben, also jetzt bitte wieder raus aus dem Ring. Das hat aber den Dennis Rodman nicht wahnsinnig interessiert. Also der ist halt einfach
in der Ringecke verstehen.
Ja, der ist einfach stehen geblieben mit Gitarre in der Hand und ja, Aubrey hat sich dann umgedreht, hat sozusagen die Gitarrenstücke gesehen, hat hier Dennis Rodman mit der Gitarre in der Hand gesehen, konnte da aber auch nicht mehr wahnsinnig viel machen.
Das sah schwierig aus.
Ja, war ein bisschen eigenartig. Seit einem Sing zumindest war dann nicht der den Pin eingesteckt hat, der ist dann aus dem Ring raus. Und es gab dann ja einen Famouser Arrival Mic Drop gegen Jay Lethal, also der musste sich hier sozusagen pinnen lassen in diesem kurzen Match.
Und sie haben zu viert gezissert.
Und sie haben zu viert gezissert, genau. Das ist noch das Allerwichtigste. Also vielleicht kann er das mitnehmen nach Nordkorea. Vor allem Nordkorea hält ja immer noch den Rekord der größten Wrestling-Shows, damals 1995, ich glaube, angekündigt mit 150.000 und 170.000 Leuten. Die allerdings haben nicht bezahlt, die wurden dort einfach von der Regierung hingekarrt, unter Androhung von Gewalt, glaube ich. Vielleicht geht ja Dennis Rodman wieder mal nach Nordkorea, erzählt hier von der großen Wrestling-Show und vielleicht bekommen wir dann hier 200.000 mit Billy Gunn
im Main-Event. Ich gebe zu, ich hätte bei der Zero Hour, ich fand das Match okay, es war halt nur einfach unfassbar kurz. Ich hätte lieber die Battle Royale gehabt, kurz vor Pay-Per-View-Beginn. Weil ich fand, so Battle Royale hat bei mir Bock gemacht, das Frauenmatch leider nicht. Und das Match hier, Das würde ich halt so bei der Weekly nehmen, aber bei einer Kickoff-Show brauche ich das nicht.
Ja, das wäre so ein Rampage-Main-Event gewesen vielleicht. Also ich habe es mir auch gedacht, ich habe es live geguckt und ich glaube, da war es so 1.45 Uhr ungefähr, als das Match in den Ring ging. Da habe ich gedacht, jetzt müssen sie sich aber schon ein bisschen beeilen, weil ich habe schon gedacht, da wird sicher irgendein Dennis Rodman-Involvement oder was geben. Sind dann auch ziemlich knapp vor Pay-Per-View-Beginn auch wirklich erst fertig geworden. Ja, also bin ich bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht noch den Dennis Rodman da irgendwie zeigen wollte, um vielleicht noch ein paar Leute dazu zu bewegen, den Pay-Per-View doch noch zu kaufen, die da vielleicht extra noch kurz vor knapp dann eingeschalten haben. Aber ich bin schon bei dir, also so der Adam Page-Sieg wäre hier wahrscheinlich vom Flow her das ja, bessere auch Ding gewesen.
Von der Stimmung her, aber was Stimmung, hast du ein besseres Match gehabt als das halt das Tag Team Championship Match um die Ring of Honor Tag Team Champion Belts? Ich finde die Ansetzung brutal gut, weil du hast ja gemerkt, die Crowd, die Halle ist ja explodiert. Also die hatten ja sowas von Bock drauf.
Ja, absolut. Also das haben wir auch in Wembley schon gesehen. Da war es ja auch das erste Match in der Zero Hour dort noch. Und ja, da ist das Stadion halt ausgerastet und hier halt auch. Also das ist einfach der Act, der hier am meisten over ist, gerade noch vor allen anderen. Also Adam Cole und MJF, da hat man ja große Magie geschaffen und ich glaube, man hat es auch jetzt schon ein bisschen länger am Leben erhalten, als das ganz ursprünglich mal geplant war.
Aber also funktioniert noch sehr gut. Also,
es funktioniert super und vor allem.
Ich finde, du hast nicht das Gefühl, dass das so künstlich in die Länge gezogen wird, sondern die Entwicklung geht ja weiter. Ich finde zum Beispiel bei MJF, du hast ja dieses Face-artige, das ist ja übertrieben. Aber bei dem Match hier, eigentlich hat er ja alles ausgepackt, was irgendwie so als wenn er so eine Checkliste hat, so von wegen so absolutes Babyface. Was macht man? Oh, das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich noch nicht gemacht. Also, was baut man ein? Ja, komm, anfangs erstmal natürlich Shenton mit den Leuten, dann, ey, Kangaroo-Kick, den bringe ich weiter over, Double Klaus, dann haben wir schon over bekommen. Und dann im Matchverlauf, ey, was haben wir noch? Ja, typisch super Babyface, ein Comeback nach einer Verletzung, dass man dann sagt, nee, ich gebe nicht auf. Und dann halt einfach komplett ausrasten mit Ringseile schütteln und sonst was. Also der hat, glaube ich, jetzt alles abgehakt, was als Babyface normal ist.
Genau, also wir sind noch mal reingekommen auch schon. Wir haben gesagt, Chicago und wir hatten diese Basketball-Tie-Ins, sind auch hier reingekommen mit einem neuen von den Chicago Bulls und vor allem auch von Michael Jordan zu seiner Zeit bei den Bulls inspirierten T-Shirt. Also auch das gibt es jetzt natürlich im Shop zu kaufen, wird auch wieder ein bisschen Sieht Kohle in den Laden aus. Bringen. Ich war tatsächlich ein bisschen angepisst, dass das jetzt erst rauskam. Ich hätte es mir wahrscheinlich in Wembley gekauft, wenn sie das schon verkauft hätten. Das reguläre Shirt habe ich nicht so cool gefunden, aber das hätte mir gut gefallen.
Ja, das hat was.
Ja, also ging gleich mal los. Hätte relativ schnell schon auch hier den Double Clothesline geben können. Da hat Alex Reynolds gerade noch sozusagen John Silver aus dem Ring gezogen. Ja, dann auch MJF, da hat er kurz gesagt, also Reynolds war einer seiner Trainer. Hat dann einen Sportsmanship-Chant gestartet. Das ist aber dann in einem Augenstich eigentlich geendet. Und dann gab es eben hier den ersten großen Spot. Also Evil Uno lenkt draußen auch den Referee ab. Und Alex Reynolds mit einem Chairshot gegen den Nacken. Und den Nacken hat er sich ja sozusagen auch beim Match gegen Adam Cole bei All In verletzt. War ja dann auch beim Media Scrum, ist entsprechend hier mit Eis gesetzt. Und wir haben es bei Dynamite, glaube ich, kurz gesehen, auch diesen Ausschnitt. Also der Nacken ist jetzt gerade so ein bisschen die Achillesferse von MJF und spielt natürlich jetzt auch in diese Storyline hinein mit Roderick Strong, der natürlich auch die Nackenverletzung hat. Haben wir auch bei Dynamite gehört, so ja, jetzt ist ja quasi der Nacken von MJF wichtiger als mein Nacken. Also diese Nackenverletzung, die hat man hier schon, die ist nicht so zufällig irgendwie passiert, das ist schon wirklich ein Storyline-Element.
Ich finde vor allen Dingen die Umsetzung cool. Also du hast halt ganz normal im Match halt den Move, wo du halt sagst, okay, ich habe meinen Nacken verletzt, MJF rollt sich nach draußen, Adam Cole total besorgt und seinen besten Freund, Ringrichter kommt raus, alle besorgt und dann gibt es halt noch den Schlag mit dem Stuhl auch nochmal auf den verletzten Nacken. Das ist halt schon sehr, sehr Babyface und Heel, also sehr konträr zueinander. Dark Order waren ja komplett Heel. Also in jedem Verhalten, was sie gemacht haben, sei es halt dieses Hinterhältige, sei es halt dieses Überlegene oder Machtdemonstrierende, fiese, skrupellose, so kennt man die ja nicht unbedingt zuletzt.
Ja, das ist wieder so, das ist eigentlich fast schon die Ur-Dark Order aus Brody Lee-Zeiten. Also wir haben sie zuletzt wieder gesehen beim Ring of Honor Pay-Per-View, da war noch in der Face-Rolle, aber halt auch mit deutlich härterer Gangart, auch in diesem Hardcore-Match. Und jetzt, ja, also astreine Heels hier. Und haben dann natürlich auch, also ein Adam Cole natürlich, der geht dann nicht mit nach hinten und lässt sich auszählen. Der möchte natürlich hier als Babyface auch seinen Titel verteidigen. Aber MJF jetzt aus dem Match rausgenommen, wird von den Ärzten Backstage gebracht. Ja, Adam Cole natürlich hier alleine, wenig Chancen, wird entsprechend bearbeitet, bekommt sogar einen Double Clothesline ab, kann sich aber noch befreien bei zwei. Und ja, nach ein paar Minuten, die Fans chanten natürlich und, du hast es schon angesprochen, MJF als Über-Babyface kommt hier gegen den ärztlichen Rat wieder rausgehumpelt, trotz schwerer Nackenverletzung. Ja, kommt in den Ring, macht den Safe, Hot Tag, Double Eye Poke, die Köpfe werden zusammengeschlagen, es gibt den Kangaroo Kick.
Aber das war wirklich alles, das war so richtig so, als hättest du Hulk Hogan unter Steroide gepackt, was Face sein angeht. Also wirklich alles
und,
drin, ne?
Und mit einem Känguru gekreuzt.
Ja, Känguru-Kick, aber auch dieses Köpfe zusammenschlagen, anschließend auch hier mit den Ringseilen rumwirbeln. MJF hat alles ausgepackt. Alles, was irgendwie facig sein kann. Und das war halt so übertrieben, aber die Crowd hat es geliebt.
Die haben ihm halt hier aus der Hand gefressen. Ja, die wollen das auch. Also die sagen ja auch, und das macht er auch gut. Also er ist ein Scumbag, aber er ist sozusagen unser Scumbag hier. Und ja, hinter dem können wir jetzt natürlich stehen. Ja, letztlich gab es hier den Double Clothesline gegen Reynolds und damit auch die erfolgreiche Titelverteidigung. Aber damit war es ja noch nicht vorbei. Also die beiden haben hier ein bisschen noch gebraucht, um Backstage zu kommen. Und währenddessen, relativ untypisch eigentlich, kam schon Samoa Joe raus fürs nächste Match. Also Ring of Honor World Television Title Verteidigung Samoa Joe gegen Shane Taylor stand hier als zweites Match auf der Maincard. Und ja, Joe ging so an MJF vorbei und hat ihn mal ein bisschen geschubst.
Ja,
so
angerempelt,
würde ich sagen. Genau, und das war so ein bisschen ein Throwback. Da hat MJF dann auch den Clip gepostet aus der NXT-Zeit von Samoa Joe. Da war nämlich MJF mal als sozusagen extra als Backstage-Security gebucht. Und da gibt es tatsächlich die Szene, wie Samoa Joe hier halt auch zum Ring geht. Ich glaube, damals als NXT-Champion sogar. Und MJF in seiner Security-Uniform geht dann neben ihn und bekommt genau diesen gleichen Schubser quasi ab. Also es war auch nur eine schöne Hommage an damals. Und ja, MJF nimmt das aber nicht hin. Auch Adam Cole versucht ihn zu beruhigen. Aber MJF startet in den Ring und beginnt tatsächlich sich mit Samoa Joe hier zu prügeln.
Ja, und vor allen Dingen, weil er halt so blind ist und einfach immer noch MJF ist und halt nicht so klug, sondern MJF ist halt MJF, ja, riskiert er natürlich, dass er Nacken noch mehr Schaden davon trägt.
Es war auch sehr schön. Also es waren so die kleinen Dinge ein bisschen für die Hardcore-Fans, die so ein bisschen was mitbekommen haben. An Samoa Joe, der ja auch nicht beteiligt war bei dieser Geschichte mit CM Punk und Jack Perry, der hatte das Ganze dann auch ein bisschen aufgelöst und die beiden auseinandergebracht. Und ja, hat hier genauso wie mutmaßlich CM Punk gegen Jack Perry auch MJF gleich mal in einen Front-Face-Lock, in so einen Guillotine-Joke genommen. Und ja, das ist natürlich also so ein bisschen das Augenzwinkern vielleicht in Richtung der Fans, die das die Geschichte mitbekommen haben. Aber natürlich auch so eine Aktion, die natürlich auch nochmal auf den Nacken geht. Also hier vorne ordentlich zupackst, auch die Hand hier um den Nacken schlingst, dann kann man das natürlich entsprechend auch so darstellen. Und ja, werden wir wohl in irgendeiner Form Samoa Joe gegen MJF sehen, beziehungsweise es startet ja am Mittwoch bei Dynamite auch ein Turnier um einen neuen Nummer 1 Herausforderer. Da hat ja auch Roderick Strong schon angekündigt, dass er dabei sein wird. Kann mir vorstellen, dass auch Samoa Joe dabei sein wird.
Oder der neue Pay-Per-View, Wrestle Dream, am 1. Oktober.
Ja, wobei ich glaube, man hat schon angekündigt, dass das Finale oder das Titel, ich weiß nicht, ob es das Finale oder das Titelmatch ist, das wird es bei Grand Slam im Arthur Ashe Stadium geben. Ich glaube, dass es das Titelmatch sogar ist. Jedenfalls war Samoa Joe ja auch derjenige, der Roderick Strong verletzt hat. Das heißt, vielleicht stehen sich auch die beiden irgendwie im Turnier gegenüber, wird natürlich auch nochmal in diese Storyline mit reinspielen.
Ja, apropos Storyline, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich fand bei der Card, es gab ja wenig Aufbau, aber die haben verdammt viel Storylines eingebaut in die Matches, beziehungsweise im Nachgang.
Ja, also lustigerweise genau das, was wir uns eigentlich alle von All In erwartet hätten, dass wir gesagt haben, es gibt hier viele Storylines, die eben All Out aufbauen, ist man hier den anderen Weg gegangen. Also es gab bei All In eigentlich so gut wie keine Stories, ein, zwei Geschichten haben wir ein bisschen aufgebaut. Genau, wie du sagst, hat hier jetzt aber einige Details eingestreut, wo wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen bei Dynamite und bei Collision ein bisschen was ernten können von dem, was jetzt hier gesehen wurde.
Apropos, bevor wir zum nächsten Match kommen. Das Match, wie fandest du das? Daumen hoch, Daumen runter, Mittel?
Ja, war ein lustiges, solides Tag Team Match. Also es haben ja viele Leute im Vorhinein gemeint, man kann doch nicht hier den World Champion MJF in ein Ring of Honor Tag Team Titelmatch gegen die Dark Order stellen. Haben auch einige Leute gemeint, warum denn nicht zumindest gegen Kingdom, da gibt es ja auch die Storyline dazu. Finde aber, das hat man ganz gut gelöst, also vor allem auch mit dieser Nackenverletzung. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hat mir das eigentlich sehr, sehr gut gefallen, das Match.
Ja. Also ich hatte richtig Spaß, 14 Minuten ging schnell rum, es war unterhaltsam, die Crowd ging halt auch richtig mit, muss man auch einfach sagen, das hebt das Match ja nochmal an. Es war jetzt nicht spektakulär, aber ich fand halt auch Dark Order sahen dabei gut aus. Ich hatte Spaß, anders als beim nächsten Match.
Ja, ich meine, das war trotzdem ein schöner Hossfight. Das Problem war halt, das hat halt überhaupt keinen Ausbau, also Aufbau. Shane Taylor, ja, der hat hier ein Turnier bei Ring of Honor gewonnen, der hat aber, glaube ich, kein einziges Match mal bei einer AEW-TV-Show gehabt. Das heißt, den kannten die meisten wahrscheinlich gar nicht. Der hatte jetzt auch nur bei Ring of Honor, ich glaube beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View war er auch mit dabei. Aber ja, der war halt mehr oder weniger einfach da. Also es war halt ein schönes Gekloppe von zwei Fleischbergen, wobei das haben wir nachher auch nochmal deutlich unterhaltsamer und deutlich besser gesehen. Ja, hat sich zu Beginn ein bisschen durchgesetzt mit einem Lariat, dann gab es draußen einen Brawl. Joe dann zurückgekommen mit dem Enzo Igiri, mit seinem Elbow Suicida. Dann hat Shane Taylor nochmal kurz übernommen und dann gab es eigentlich einen Lariat von Joe und den Kokina Klatsch und die Geschichte war eigentlich gegessen nach knapp über 6 Minuten. Also das war mehr, glaube ich, wirklich dazu da, um diesen Engel mit MJF und Joe zeigen zu können,
ja, als dass das jetzt irgendwie das... Dann mach das irgendwie, dass er zum Kommentatorenpult runtergeht oder sonst irgendwas, aber das Match, ich fand, das hätte ich nicht gebraucht. Also ich fand halt, mit Shane Taylor konnte ich vorher nicht viel anfangen. Bei der Crowd hast du auch gemerkt, die anderen auch nicht. Und wir haben ja 2 Big-Man-Matches auf der Card. Und ich fand ja, das hier, das war halt so richtig, bring es bei einer Weekly und ich finde es da auch nicht super. Also das war so, ja, irgendwie okay, aber war ich wirklich drin? Nee. Es gab halt sehr viele Schläge, aber es ist halt irgendwie... Das fühlte sich auch nicht wie ein Championship-Match an.
Ja, also ich glaube, man hätte Shane Taylor halt so wirklich zumindest mal bei Dynamite oder bei Collision zumindest in einem Match zeigen müssen, als ziemlich dominanten Gegner von Joe, weil ich glaube, so ist er halt den meisten einfach irgendwie vorgeworfen worden und du dachtest halt so, okay, ist halt ein Typ, ja.
Ja, aber Joe allein reicht mir nicht. Also ich gebe zu, dass ich hätte nicht Segen gehabt, wenn man das weglässt. Es war einer meiner Downer auf der Card.
Ja, also ganz im Gegensatz zum nächsten Match, da ging es nämlich dann um den TNT-Title Luchasaurus, beziehungsweise Christian Cage, der sich ja eigentlich als TNT-Champion bezeichnet, aber der Titelträger ist natürlich der Luchasaurus und der ist hier auf Darby Allin getroffen, begleitet von seinem ja, langjährigen Freund und Protégé Nick Wayne. Und da muss ich sagen, dieses Match hat mich schon deutlich, deutlich mehr unterhalten als das vorhergehende Titelmatch.
Ja, ich gebe zu, in der Preview hatte ich gesagt, ich habe immer ein bisschen Bammel bei Darby Allin. Ich mag Darby Allin total. Ich finde, der ist zu mehr bestimmt. Aber er hat halt manchmal eine gewisse Art Match, die man sehr oft sieht. Und das ist dann die Art Match, wo er halt 99% der Zeit auf dem Boden liegt, verprügelt wird und dann hat er halt am Ende die Moves und das war's. Hier war es zum Glück anders. Ich fand es sehr unterhaltsam. Luchasaurus ist klar die große Macht und deutlich stärker, deutlich größer, deutlich breiter, generell alles deutlich. Aber hier war Darby Allin sehr angriffslustig. Also sobald er halt eine Chance hat, hast du schon am Anfang gesehen, er hat ja nicht lange gewartet, sondern hat versucht, mit seiner Schnelligkeit Luchasaurus richtig abzufertigen.
Ja, hat er versucht, hat ihm aber nicht wahnsinnig viel gebracht zu Beginn. Also der ist da ziemlich vermöbelt worden, auch draußen gleich mal ordentlich gegen die Guardrails, gegen den Ringpfosten geschleudert worden, gegen die Treppen, ist dann auch gleich sehr, sehr früh im Match mit einer Platzwunde wieder hochgekommen. Und dann gab es auch kurz danach einen Spot, den habe ich so auch noch nicht oft oder noch nicht in der Form gesehen. Da hat der Luchasaurus ihm nämlich tatsächlich die Ringtreppe dann auf den Rücken draufgestellt und ist dann auf dieser Treppe hochgelaufen. Also ich weiß nicht, wie man diesen Spot workt. Das hat schon so ausgesehen, als ja, hat das tatsächlich
das muss, glaube ich,
Schmerzen
sein.
Verursacht.
Vor allen Dingen, es war ja auch noch ein logischer Spot, weil Luchasaurus ist ja durchgehend auf den Rücken gegangen bei Darby Allin. Und dann hast du halt Darby Allin, der hat Rückenschmerzen. Dann, was machst du? Ey, ist eine Treppe drauf und ich steig noch drauf. Und das war richtig beim Publikum dieses Oh gehabt, weil auch Luchasaurus das so langsam gemacht hat. Das haben sie schon gut verkauft, auch so gut verkauft, dass du halt auch als Fan komplett immer mehr, ja, du stehst ja eh hinter Darby, aber du hast halt mit ihm mitgefiebert.
Genau, also es war auch eine Geschichte, die man halt auch von All ihn mitgenommen hat, dass eben der Rücken entsprechend angeschlagen ist, war auch entsprechend getaped. Also da hatten wir bei All In ja auch die Spots, wie er da den Coffin Drop auf diesen Sarg drauf gemacht hat und so. Also das nimmt man ihm auf jeden Fall problemlos ab, dass dieser Rücken angeschlagen ist. Ja, dann gab es einen Spot, dann ist der Luchasaurus doch mal draußen auf einen Stuhl gesetzt worden. Dann gab es so einen Somersault-Senden vom Top Rope runter.
Sah richtig böse aus.
Ja, den hat er auch nur ganz knapp getroffen. Also das war gerade mal so, dass eine Berührung da war. Ich glaube, wahnsinnig gebremst hat den Fall dieser Stuhl jetzt auch nicht mehr. Ja, und dann war es eigentlich schon ein bisschen die Luchasaurus-Show. Also dann gab es mal einen Torture-Rack, der ist zwar noch in so eine Crucifix-Bomb gekontert worden, einen Coffin-Drop-Versuch, der ist aber auch in den German Suplex, der auch ziemlich auf den Kopf ging,
gelaufen. Das sah auch richtig böse aus. Apropos, das haben wir diesen Pepper-View öfters, dass irgendwie eine Aktion auf den Kopf ging, wo ich dachte, aua, das kann richtig schief gehen.
Ich habe da auch ein paar Mal laut aufgeschrien beim Schauen, ja.
Wobei man aber sagen muss, ich finde trotzdem, Luchasaurus war komplett dominant, muss man ja sagen. Christian Cage hat ihn ja auch gesagt, ja, zerstör ihn richtig. Aber trotzdem gab es halt immer wieder Darby Allin-Momente, und zwar nicht nur Einschlag, sondern das ist halt so, du hattest das Gefühl, jetzt kriegt er die Oberhand mit seiner Geschwindigkeit, schnellen Moves. Die beiden haben richtig gute Chemie gehabt. Aber dann nach zwei oder nach der dritten Aktion meistens war dann halt doch schon Ende. Aber das fand ich trotzdem gut, dass du immer diese kleinen Hope-Spots hattest, die ein bisschen länger gingen als normalerweise bei Darby Allin.
Genau, also es war ja nicht so das ganz klassische Big Man, Little Man Match, aber man hat das schon sehr gut gemacht, dass er da auch immer wieder sozusagen seine Hope-Spots auch hatte. Ja, und dann hat es mal außerhalb des Rings sozusagen mit Teil 2 der Story begonnen. Da wollte nämlich, dass er der Christian Cage dem Nick Wayne schon im Vorfeld mitgegeben hat. Also hat er gemeint, er soll sich ein Handtuch mitnehmen, damit er sozusagen das Handtuch werfen kann. Das wollte er jetzt hier nicht machen. Dann Darby Allin jetzt auch wieder hier, kurzer Moment, wo der Luchasaurus ihn gerade nicht vermöbelt hat. Was macht Darby Allin? Er wirft sich natürlich wie ein Geschoss aus dem Ring raus gegen Christian Cage, also hat den mal sozusagen ja, von der Bildfläche gewischt. Dann gab es so einen kleinen Moment, nämlich ein Avalanche Code Red gab es dann. Und da hat Luchasaurus tatsächlich nicht rechtzeitig rausgekickt. Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie den Count nicht mitbekommen hat oder aber was der passiert ist. Ja, der Referee hat dann sozusagen den Count gestoppt. Das hat jetzt natürlich die anwesenden Fans nicht wahnsinnig happy gemacht. Und ja, Christian Cage sich währenddessen wieder erholt. Und hat Darby Allin dann sozusagen vor die Wahl gestellt. Also er hat dann Nick Wayne am Boden gehabt, einen Stuhl darunter, einen Stuhl auf dem Kopf und wollte dem so einen One-Man-Concerto verpassen.
Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, Darby Allin hat es geschafft, im Laufe dieses Matches endlich mal die Oberhand richtig zu haben.
Genau.
Ausgerechnet in dem Moment, wo du wirklich denkst, okay, jetzt, er kann es machen, macht den Coffin Drop und das war es dann. Aber dann,
jetzt musste er sich entscheiden, hat sich dann für seinen Freund Nick Wayne entschieden und das war dann auch so der Untergang von Darby Allin. Also dann gab es zwei Tombstone Piledriver, Snake Eyes und so eine Lariat gegen den Nacken. Und
die sah heftig aus.
Die sah ziemlich heftig aus. Ja, da gab es ja übrigens auch vor kurzem dieses Merkblatt ans Roster, dass eben solche Rabbit Punches und Rabbit Attacks, also gegen den Nacken, eigentlich verboten sind. Das heißt, hat man sich wohl auch so ein bisschen ein Okay vorab nochmal geholt für diesen Spot, aber das sah ziemlich heftig aus. Und ja, blieb dann natürlich auch nicht dabei. Also dann sollte es den Concerto gegen Darby Allin geben, da hat auch noch Nick Wayne dann in den Ring reingezerrt, der sollte sich das aus nächster Nähe ansehen. Und dann kam so ein bisschen, ja, die C-Garde irgendwie zum Ring.
Der Locker Room.
Ja, der Locker Room, das waren so Sean Spears, Charlie Bravo, Sean Dean, Action and Reddy, Ethan Page, Trent Barretta, ein paar andere noch, die sozusagen dann hier den Safe gemacht haben, um hier auch dem guten Darby Allin den Nacken und das Leben zu retten.
Aber auch hier wieder, es ist für mich halt so zusätzliches Storytelling, wo du einfach sagst, okay, der Locker Room stellt sich jetzt mal langsam gegen diese Aktionen von Christian, die halt unter aller Sau sind. Im Übrigen ganz dicken Daumen nach oben für den Fan, der halt während Christian vor ihm stand, im Hintergrund einfach das Phase auf See Plakat hochhielt. das war großartig. Nee, ich fand's sehr cool. Vor allen Dingen, es hat halt Darby Allin null geschadet, weil es war einfach dieser Moment der Menschlichkeit, die er halt hat, anders als Luchasaurus. Der hält weiter den TNT-Champion, auch wenn Christian das sagt. Christian ist es der noch bösere Heel, also das macht er immer weiter und mal schauen, wie es da weitergeht. Ich glaube, der Drops ist da noch nicht gelutscht.
Nein, also ich kann mir vorstellen, dass das zu einem Christian Cage gegen Nick Wayne Match führen würde. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn vielleicht, also ich bin ja ein großer Verfechter von Nick Wayne und glaube, dem steht eine ganz, ganz große Zukunft bevor. Also vielleicht ist es ja auch Nick Wayne, der sich hier den TNT-Titel irgendwann mal sichern kann, vom Luchasaurus, schauen wir mal. Ansonsten, du kannst jetzt mal zum Beispiel so ein Sean Spears Match oder so irgendwas schon bringen bei einer der TV-Shows. Also von diesen Leuten, die hier den Save gemacht haben, da kannst du auch ein, zwei Matches wahrscheinlich noch rausschlagen für die nächsten TV-Shows. Ja, wo es weniger Menschlichkeit gab, weil du das angesprochen hast, das war unser nächstes Match.
Aber Fleisch.
Ja, der Meat-Fight, Miro gegen Powerhouse Hobbs hatten wir da.
Und bevor du jetzt weitersprichst, ich muss es vorwegnehmen, das Ding hat mich am meisten überrascht.
Ja.
Ich hatte nicht richtig Bock drauf, weil du halt weißt, okay, kann schon mal ein bisschen monoton werden. Hab dann im Podcast gesagt, in einem Preview, wird hoffentlich ein richtig kurzes Match, aber mit viel Zerstörung. Es wurde ein richtig langes Match, aber holy shit, hat das Spaß gemacht.
Also ich habe mir auch eher sowas vom Kaliber Samoa Joe Shane Taylor erwartet und ja, bin auch sehr positiv überrascht worden. Also man hat das ein bisschen auch, war schon noch eine längere Geschichte. Die hatten ja auch ganz zu Beginn von der Zero Hour bei All In sogar ein kurzes Aufeinandertreffen da im Ring mit dieser Vertragsunterzeichnung. Ja, haben sich das aber auch bei Collision dann nochmal ein bisschen geprügelt und da dachtest du halt so, okay, das sind halt die großen fleischigen Männer, die sich hier ein bisschen auf die Schnauze hauen werden. Das haben sie auch gemacht. Also Big Meaty Man Slapping Meat und wir hatten Chen, Slap That Meat, This Is Meaty, Meat Forever, Holy Meat.
Forever war am besten. Aber auch bei jedem Schlag, dieses Meat. Ich meine, die Crowd ist, glaube ich, nicht nur mitgegangen von wegen, wir machen Spaß, sondern das Match war gut. Das
ja,
war halt
absolut.
Wirklich dieses zwei auf absoluter Augenhöhe miteinander. Und die Frage, wer ist eigentlich stärker? Wir hatten in der Preview zum Beispiel Riesenprobleme, vorher zu sagen, wer da gewinnt. Und genauso war es halt auch im Match. Also es war ja wirklich dieses Kräftemessen, ich gebe dir jetzt einen Schlag, jetzt gibst du mir einen Schlag. Okay, das wäre 0815. Aber es gab halt immer wieder im Laufe der Matches, der Matchzeit, irgendeinen Move, den einer gemacht hat, der andere hat dann versucht, denselben zu machen. Oder hat dann einen Move gemacht, der halt noch stärker war. Also wenn du jetzt halt so einen German Suplex von Powerhouse Hobbs oder so siehst, da war schon Wumms hinter. Und Miro wirkte sogar fast so in der ersten Hälfte, als wäre er der Unterlegene von der Kraft her.
Ja, also du hattest halt immer wieder so Sachen, entweder sie haben beide die gleichen Sachen versucht und es hat nichts funktioniert. Und dazwischen hattest du halt mal so einen Holy-Shit-Moment, wie so einen Overhead-Belly-to-Belly von Hobbs und solche Dinge. Miro dann mit dem ersten Versuch des Game-Overs wird aber hier, kann ihn nicht durchziehen, wird hochgehoben in die Ecke geworfen. Dann gibt es mal den ersten Spinebuster, der auch fast schon zum Sieg führt. Also das war ein ganz, ganz
absolut perverser Spinebuster im Übrigen. Ja, also genau. Mit welcher Wucht der den hochgeschwungen und dann auf die Matte geballert hat, mein lieber Scholli.
Also das ist so der, ich glaube, das ist so der illegitime Nachfolger vom Arn Anderson Spinebuster aus den 80ern. Also ich glaube, mit einer ähnlichen Wucht habe ich den selten erlebt. Also den, das ist auch absolut der Move für Hobbs. Dann hat allerdings Hobbs mal den Game Over versucht. Das hat Miro wiederum mit einem Spinebuster gekontert. Also man hat auch so ein bisschen auf die Finisher des anderen gezielt. Ja, ging so, also über eine Viertelstunde, also ging schon ordentlich zur Sache. Im Endeffekt aber dann
Entschuldigung fürs Unterbrechen. Übrigens, daran musst du dich gewöhnen. Wenn wir beide podcasten, ich unterbreche immer.
Ja, das nehme ich hin.
Man muss sagen, die Crowd ging unfassbar mit. Jetzt nicht nur wegen hier Meat, sondern halt auch, du hattest wirklich das Gefühl, ey, Miro wurde immer mehr over. Und du hast halt diese Hulk-Ups ein bisschen gehabt. Also immer wieder, wo du dachtest, okay, das war's jetzt, gerade halt bei den Spinebuster-Tun-Count so, Miro kommt raus und der pusht sich immer wieder. Das hat sich ja durch die letzte Drittel gezogen, dieses Pushen. Und ich gebe zu, ich war da halt auch elektrisiert. Ich hatte da richtig Bock drauf, so jetzt gebe ich ihn. Und Miro hat auch sehr gut das mit der Crowd gehandelt, indem er halt die dazu brachte, noch mehr auszuticken.
Ja, absolut. Also das war schon, ja, die Crowd war da richtig, richtig dahinter, hat mich ein bisschen überrascht. Aber freut mich natürlich für die beiden, dass die da so eine Reaktion ziehen. Bin auch gespannt, ob sie dieses Momentum mitnehmen können. Ich glaube, das können wir schon mal ein bisschen spoilern. Also die Fehde wird noch nicht vorbei gewesen sein. Also zum offiziellen Ergebnis, Miro dann kann sich letztlich doch mit dem Game Over durchsetzen. Hobbs tappt hier aus. Und dann soll es hier seitens Hobbs auch, bietet ihm die Hand an, ein Handshake. Und da habe ich mir schon gedacht, also das wäre auch mal ein nettes Tag-Team für so zum Beispiel für FTR als Gegner oder vielleicht weißt du, auch für MJF und Adam Cole.
Du kennst ja bestimmt den Film Predator, ne?
Ja, ja.
Da gibt es auch anfangs, wenn Schwarzenegger da ins Lager kommt, diesen Handshake, wo du dann einfach siehst, wie der Bizeps da anspannt von beiden. Und so genau. Sah das bei denen auch aus. Das war jetzt halt nicht so wie am Arm und so klassisch, sondern richtig so dieser, Anführungszeichen, Männer-Handshake. So bam, richtig. Und dann Muskeln anspannen. Das sah schon cool aus. Ich fand es sehr gut, dass Miro dabei schon so hat ja dann erstmal den Rücken zu Powerhouse Hobbs gedreht, aber hat nochmal zu ihm geschaut. Du hast halt eben nicht diesen dummen Face oder sonst irgendwas gehabt, sondern nee, der hat dem nicht getraut, aber trotzdem hat dieser Blick nicht gereicht.
Genau, also er wurde dann auch attackiert, wurde dann entsprechend auch verprügelt und dann, ja, gab es eine neue Musik, eine neue Video-Einblendung, nämlich Hot and Flexible. Und da habe ich tatsächlich mal ganz kurz gebraucht, um zu schalten, dachte mir, wer ist ein Hot and Flexible im Roster?
Und du bist die Männer durchgegangen.
Bin die Männer durchgegangen. Es war aber tatsächlich Miro's Hot and Flexible Ehefrau, CJ Perry, die ehemalige Lana, die wir auch als seine Managerin aus WWE-Zeiten noch kennen. Die kam raus, die hat übrigens was Schlaueres gemacht, als das die WWE-Frauen in der Regel machen. Die hat sich nämlich mal die High Heels am Weg zum Ring noch ausgezogen. Also hat hier nicht irgendwelche Spots in High Heels gearbeitet.
Das mit den High Heels war sehr klug. Was ich nur halt besser fand, das war der Matt Hardy-Moment, bisschen der Jeff Hardy-Moment.
Achso, ja.
Sie kommt raus, der Ehemann wird gerade verprügelt und sie macht erstmal eine Pose.
Genau, ich und sie steht lachen. Mal hier und, genau, richtig, ja.
Das aber okay, aber dann,
gut, dass du sagst, ja.
Dann fand ich es wiederum sehr, sehr cool, also mit den Schuhen ausziehen, runterlaufen, auch direkt gar nicht zögern, sondern ey, ich nehme mir einen Stuhl und hau den volles Rohr auf Hobbs Rücken. Das hat mir gefallen, weil das war nachvollziehbar. Das war jetzt nicht so ein bisschen Drama oder ich kreische jetzt um ihn, sondern nee, ich gehe dazwischen, du verprügelst.
Also die hat sich hier schon für ihren Mann ins Zeug geworfen. Es hatte halt nicht wahnsinnig viel gebracht, weil Hobbs war das relativ egal, glaube ich, dieser Stuhlschlag.
ja, der hat einfach genosellt.
Genau, der dann wollte er schon auf sie losgehen, da hat sich Miro dann wieder hochgerappelt, hat sich dann Stuhl geschnappt, ist dann seins auf ihn losgegangen und dann dachtest du eigentlich, na, jetzt kriegst du so die große Umarmung und hurra, meine Frau ist hier. Nein, der Redeemer hat sich ja losgesagt, nicht nur von seinem Gott, sondern auch von seiner Hot and Flexible Wife, hat sie mal etwas verwirrt angeschaut, hat dann glaube ich noch sowas gesagt wie, du bist nicht echt oder she's not real, und ist dann von dannen gezogen und hat CJ Perry hier mal etwas ratlos auch im Ring zurückgelassen. Also auch da werden wir noch das eine oder andere Storyline-Element bekommen.
Ja, und schon wieder Match und nach dem Match Storyline, wo du sagst, wie geht's denn da weiter? Also genau. Es ist schon ein bisschen komisch, wenn du halt denkst, okay, K-Fab mal, mit ihr fährst du gleich nach Hause. aber von der Storyline selber her finde ich es halt sehr cool, weil ich finde bei Miro diese Richtung, dass er halt, ja, wie soll man sagen, fast schon zu diesem sektenartigen Psycho abschwört, der halt so den Kontakt zur Realität verliert und eher Richtung Himmel schaut als nach unten. Das baut man weiter aus und das gefällt mir, dass man halt nicht dieses klassische, hey, komm, direkt, wir nehmen uns in den Arm, knuschen uns am besten noch und alle halten die Arme hoch, sondern nee, komm, mach was mit Miro, weil Miro ist eben nicht ein Top-Babyface.
Genau, also wird spannend sein, wo ihn da seine Reise hinführt und also wenn wir am Weg zum Ende dieser Reise noch ein, zweimal Miro gegen Powerhouse Hobbs bekommen sollten, dann habe ich da gar nichts dagegen. Im Gegenteil, freue ich mich drauf.
Das Match im Übrigen hat auch sehr gut gezeigt, dass Powerhouse Hobbs, der braucht keine Leute um sich herum. Lass den alleine. Lass den als Einzelgänger worken. Dass der halt keinen Stable hat, keine Anhänge, sondern wirklich alleine. Weil das Match, das hat beiden geholfen. Ich finde, Miro hat auf jeden Fall an Standing gewonnen und Powerhouse Hobbs auch.
Ja, absolut. Also freue ich mich auf weitere Big Meaty Man Slapping Meat Matches in Zukunft. Ja, bisschen weniger Meat-Geslappe gab es dann beim nächsten Match. Da ging es um den TBS-Title der Frauen. Chris Statlander ist hier auf Ruby Soho getroffen. Ruby Soho begleitet von Saraya. Hat jetzt auch wieder ihr Ruby Soho-Theme von Rancid zurückbekommen. Und ja, die haben wir zuletzt auch gesehen in Wembley während des Titelmatches, als es da zwischen Saraya und Toni Storm begonnen hat zu kriseln, auch nach dieser irrtümlichen Attacke gegen die Mutter von Saraya. Da kam Ruby ja da zum Ring, wollte irgendwie ein bisschen schlichten, hat aber dann auch gleich mal eine abgefangen von Toni Storm. Und ja, letztlich ist sie dann wieder gegangen und ja, hat sich jetzt hier mal erstmal um den TBS-Title versucht zu kümmern.
Der leider auch null präsent ist, was Storylines angeht.
Ja, ein bisschen. Also die Jade Cargill-Ära ist da halt schon vorbei. Also ich mag Chris Statlander sehr. Ich fand das auch gut, dass die sozusagen dann diesen Titel sehr überraschend gewonnen hat.
Aber
es ist noch es ist noch Potenzial auf jeden Fall da, die ein bisschen weiter aufzubauen auch.
Ja, vor allem, du hast es auch beim Publikum bemerkt. Wir hatten das in der Preview auch, dass halt dieses Match uns beiden absolut egal war, weil halt Chris Statlander ist zwar Champion-Belt-Trägerin, aber wofür steht sie jetzt genau, weiß ich nicht. Welche Fehde hatte sie denn jetzt wirklich, weiß ich nicht. Eigentlich war die nach dem Titelgewinn kurzzeitig wieder weg und dann doch wieder da und sie wrestelt, aber das war's. Also außer Wrestling habe ich bislang noch gar keinen Bezug dazu und Ubiso, ja, ist nicht für mich der spannendste Charakter und das hast du dann halt auch einfach hier gemerkt, dass der Crowd war das Match egal.
Das Match war gut. Aber es ist halt nicht viel passiert. Also wir können das jetzt Move für Move durchgehen, aber es wird halt wenig Sinn machen. Also es ging ein bisschen über 12 Minuten. Es war immer so ein bisschen hin und her. Im Endeffekt eigentlich, also es war auch wieder hier Storyline am Ende, nämlich was hat Ruby denn gemacht? Sie hat dann nochmal ausgekickt. Also Saraya hat Statlander und den Referee, glaube ich, dann abgelenkt. Dann hat Ruby den No Future und Destination Unknown angezeigt.
Genau, und dann lenkt Saraya den Ringrichter ab.
Genau, und dann wollte sie eigentlich sich die Spraydose holen, mit der sie sonst halt auch öfter mal ein Match gewonnen haben. Also der Gegner mit dieser grünen Farbe ins Gesicht sprayen.
Und jetzt ging alles zugrunde. Weil die Ausführung war nicht gut.
Die war nicht gut, aber es kam halt plötzlich Toni Storm unter dem Ring hervor. Und ich muss ja sagen, ich liebe diesen neuen Toni Storm-Charakter, der Ja, ich finde die sensationell. Das ist so angelehnt an so eine Film-Hollywood-Diva aus den, weiß ich nicht, 20er oder 30er Jahren.
Ey, Wahnsinn. Ich habe gerade überlegt. Also erstmal muss man sagen, sie kam unterm Ring hervor, allerdings von der falschen Seite. Das heißt, Ruby Soho könnte sie sehen die ganze Zeit. Toni Storm musste um den ganzen Ring herumlaufen. Was halt einfach super dämlich aussah. Und durchgeknallte Toni Storm nehme ich gerne. Hollywood-Star und halt vor allen Dingen so, ich nenne es mal in Anführungszeichen Tussi-Gimmick. Das ist zum Scheitern verurteilt. Es gibt kein einziges Tussi-Gimmick, was overgegangen ist jemals.
Ich weiß wirklich nicht, ob ich es als Tussi bezeichnen würde. Ich glaube, es ist wirklich so diese Anlehnung an diese als sehr schwierig gelteten Hollywood-Diven der
Vorkriegszeit. Waren die zickig?
Ich glaube, die waren schon zickig. Die
hatten
schon
eben. So und das Ruf ist das weg. Problem. Das zickig funktioniert nicht. Also ich sag's jetzt vorab. Wenn ich falsch liege, gebe ich deinen Kasten aus, was immer du möchtest. Das ist zum Scheitern verurteilt und wird niemals overgehen. Und es ist ein riesen fataler Fehler, dieses Gimmick zu machen. Du machst ein Psycho-Gimmick gerne, durchgeknallt gerne, aber nicht dieses Overacting, Diva, so und so, weil das wird nicht funktionieren. Aber
ich auf jeden Fall,
Toni Storm hat sich die Spraydose genommen und anstatt Ruby ins Gesicht zu hauen, sprüht sie das einfach in die Luft. Es war einfach so ein
komplett abgedrehter Move, wo du dir halt denkst, was läuft denn bei der im Kopf gerade falsch? Und ich glaube, genau das war irgendwie auch so der Sinn. Also auch Ruby Soho und Saraya waren da sehr ratlos, was da gerade passiert.
Das ist halt mit dem Moment, wo die Wrestler einfach nicht mehr denken können. So, ich habe ja ein Match, habe ich komplett vergessen. Ich bleibe jetzt einfach an den Ringseilen stehen und denk so, hä?
Genau. Also es gab jedenfalls dann den Sunday Night Fever von Chris Statlander, damit auch die Titelverteidigung. Und ich persönlich freue mich ja schon, vielleicht bekommen wir das ja irgendwann mal, auf die komplett abgedrehte Toni Storm mit ihrem komplett abgedrehten Real-Life-Ehemann Juice Robinson. Da hätte ich Bock drauf.
Aber meine Sorge ist ein bisschen, was mir bei den Outcasts auf den Keks ging. Es fing eigentlich gut an. Wo es dann direkt schon kaputt ging, war dieses L, dieses Loser, wo ich einfach nur denke, okay, ich denke die Bella Twins. Das ist dann halt immer so dieses Tussi-hafte und Saraya, die hat ja mittlerweile komplett dieses Tussi-zickenhaftige Gimmick. Also selbst als, ich meine, sie ist Titelträgerin am Ring und sie macht ja die ganze Zeit, oh nein, schnell weg, ich heb die Arme und lauf weg. Boah, das muss ich nicht haben. Wenn das dann noch in Kombination mit Toni Storm geht, die am Ring richtig gut ist, ich will mehr Badass bei den Frauen. Ich möchte, so Chris Statlander zeigt das eigentlich ganz gut, sie connected in Matches mit der Crowd, weil sie halt Badass ist, fehlt nur der Charakter. Aber die Leute wollen halt richtiges Fighten sehen und nicht dieses so Jade Cargill-mäßig, ich halte dir die Hand vor das Gesicht, nein, hör auf jetzt. Gucken wir mal. Also hier wieder positiv, Matchausgang war der richtige. Man hat wieder Story, um zu gucken, wie geht's weiter. Man hat das Match wieder dafür genutzt, dafür wieder ein Pluspunkt. Das Match selber war halt nur einfach egal.
Das stimmt, ja. Also es hat nicht wahnsinnig viel Sinn gehabt, außer vielleicht wirklich diese Outcasts Breakup Psycho-Story weiter zu pushen. Aber ja, also da hast du wahrscheinlich beim nächsten Match dann deutlich mehr Freude gehabt, als du Brutalität wolltest. Also wir haben hier, das wurde auch wirklich am Samstag erst angekündigt im Rahmen von Collision. Ricky Starks wollte ich hier, der hatte vor ein paar Wochen Ricky Steamboat, den ja CM Punk damals noch als Special Outside Enforcer geholt hat, den hat er attackiert mit einem, auch mit seinem Gürtel, mit einem Strap hat er den noch verprügelt, also den, die 70-jährige Wrestling-Legende, und hat jetzt hier im Vorfeld gesagt, er will ein Strap-Match gegen den Dragon. Und der Dragon kam dann am Samstag bei Collision auch raus, hat einen Vertrag dabei, hat gesagt, ja, er hat hier mit der AEW-Rechtsabteilung, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht, sich auch abgesprochen. Hier ist der Vertrag, Strap-Match Ricky Starks gegen den Dragon. Ricky Starks natürlich unterschreibt, freut sich hier. Und dann der große Reveal. Ricky Steamboat sagt, er ist ja hier nicht der einzige Dragon im Wrestling. Da gibt es ja noch jemanden. Und das führte zur Rückkehr des American Dragon, Bryan Danielson, den wir das letzte Mal gesehen haben im Juni, als er sich den Arm gebrochen hat bei Forbidden Door gegen Okada.
Und einem wunderschönen Shit von Ricky Starks ins Mikrofon in dem Moment.
Ja, genau. Jedenfalls, also das war das Match, das wir hier tatsächlich bekommen haben. No Disqualification Strap Match, Bryan Danielson gegen Ricky Starks. Ricky Steamboat hat hier auch eine Rolle, ist rausgekommen, hat hier am Kommentatorenpult mitgearbeitet. Und wir haben hier zum zweiten Mal heuer und vielleicht auch zum letzten Mal, das ist schon kurz angeteasert, Final Countdown bekommen. Also
nicht zum letzten Mal, das muss immer kommen. Das ist einfach ja, grandios, das soll in Dauerschleife laufen.
Jetzt, wo Punk weg ist, kann man vielleicht mit dem Geld, das er sonst bekommen hätte, einfach die Rechte dauerhaft kaufen.
Ja, also, ich meine, vor allen Dingen, wir haben hier, Ladies and Gentlemen, das Face von Collision gesehen, das neue.
Ganz genau, also da kommen wir beim Scrum dann noch kurz dazu. Aber da hat eben Tony Khan auch gesagt, also Final Countdown, er hat das sozusagen mal für zwei Pay-Per-View-Auftritte, hat das mal gekauft. Mal sehen, ob es in Zukunft auch noch zur Anwendung kommt. Also ich glaube, Bryan Danielson wäre das schon auch dafür. Es soll halt wirklich, wirklich, wirklich teuer sein. Aber sie sind offenbar dabei, da irgendwie zu versuchen, zumindest einen Deal auszuhandeln. Also jedenfalls, das kann man sich natürlich jetzt auch mal, wenn man es nicht gesehen hat, vorstellen. Danielson kommt hier in Chicago raus zu Final Countdown als sozusagen der Retter Retter für Ricky Steamboat. Ja, ganz großes Kino und ganz großes Kino auch dieses Match. Also wie ich es immer gern bezeichne, eine wunderbare Ode an die Gewalt. Wahrscheinlich das beste Strap-Match, das ich jemals gesehen habe.
Das Match of the Night, meine lieben Damen und Herren, für mich, das war fantastisch. Das, auch wie es schon losging, es ging ja schon vor dem Ring Glockenläuten los.
Genau, also Ricky Starks hier in bester Cody Rhodes-Manier auch so einen Weight-Belt um. Mit dem hat er dann gleich mal noch, bevor diese Straps auch wirklich angelegt waren, begonnen auf Bryan einzuprügeln, hat ihn auch gleich mal mit der Schnalle erwischt und Bryan Danielson, wahrscheinlich zu seiner eigenen großen Freude, blutet schon mal vor dem offiziellen Matchbeginn ordentlich von der Stirn weg. Ja, dann
fand ich im Übrigen richtig gut. Ich hasse das immer, wenn man diesen Belt oder was auch immer das ist, um die Hand wickelt und dann zuschlägt, wo ich immer denke, ja, das ist so gepolstert, das ist eigentlich noch weicher. Ricky Starks hat nicht nur mit zugeschlagen, sondern ist so um die Hand gewickelt, dass die Schnallen, also die Schnallenspitzen, nach vorne gezeigt haben. Fand ich super intelligent, nachvollziehbar. Ja, und Daniel Bryan hat halt gesuppt wie sonst was.
Richtig, ja, und dann ging es halt los. Also ich glaube, auch das müssen wir nicht Move für Move nacherzählen. Das ist auf jeden Fall ein Match, das sollte sich jeder und jede von euch angesehen haben, weil es wirklich so gut war. Also im Endeffekt haben sich die beiden einfach mit diesem Strap, ja, verprügelt.
Man kann vor allem auf alle Arten.
Man also kann es nicht anders sagen. Also ich glaube, es gab keine Körperpartie, die dann nicht irgendwie gedroschen wurde.
Sogar das Gesicht. Also die haben wirklich aufeinander eingedroschen. Ich fand das, wie du halt richtig sagtest, das war so eine Ode an die Gewalt, aber das war halt unfassbar unterhaltsam, spannend. Die Schläge mit diesem, ja, mit dem Stoff oder Leder, das hat ja mal gescheppert, bis so geht nicht mehr. Also die haben wirklich durchgezogen, beide. Und auch diese Kreativität, wie du es halt nutzt, gerade Bryan Danielson ist ja so der Veteran, das hast du ja gemerkt, in diesem Match war halt die Storyline Ricky Starks, der halt so der Arrogante ist, aber der halt immer noch diesen unfassbar starken Willen hat. Und Bryan Danielson, der halt eher der Veteran ist, der überlegen ist, der eigentlich aus jeder Situation rauskommt und dir mal zeigt, an wen du dich messen musst, wenn du hier mitspielen möchtest, Junge. Die Story hat mir richtig gut gefallen, weil es ja wirklich so war, Bryan Danielson immer wieder sehr brutal. Es war aber dann auch wirklich dieses Provozieren, dass Ricky Starks auch mal gegenhält. Dann haben die sich ja immer wieder, es gab ja mehrere Phasen, wo die gegenseitig sich dieselben Aktionen um die Ohren gehauen haben. Also dieselben Art Schläge, dieselben Art Tritte oder sonst was. Das war richtig, richtig gutes Storytelling, aber zeitgleich auch noch spannend und es war nicht monoton.
Genau, nein, es war sehr, sehr abwechslungsreich. Also wie du sagst, ja, ging knapp fast 17 Minuten das Match und keine Sekunde davon dachte ich mir, ach, das hat man doch jetzt schon. Also auch als es dann, Danielson hat dann so mit Strap zuschlagen, Kick, Strap Schlag, Kick, also so richtig schön auch so seine Chest Kicks, die er da so zeigt, gemacht. Ja, und dann hat auch noch der andere Dragon eine Rolle spielen dürfen. Da kam nämlich Big Bill zum Ring. Also Big Bill ist ja sozusagen, ja, der wird ja jetzt im Moment oder wurde jetzt von Ricky Starks während seiner Suspension gemanagt. Also da hat Ricky Starks auch gesagt, ich habe mir jetzt eine Manager-Lizenz geholt und ich manage jetzt einfach den Big Bill. Hat auch am Samstag ihn nochmal sehr gelobt, waren auch nochmal schöne Worte Richtung Big Bill. Der ja, hier dann auch versucht hat, Danielson zu attackieren. Das hat aber dann der Ricky the Dragon nicht auf sich sitzen lassen, ist dann vom Kommentatorenpult aufgestanden, hat ihn sich mal ordentlich zur Brust genommen, hat mal ein bisschen auch zugechoppt, hat dann auch eine Retourkutsche bekommen, also auch der Dragon lag dann am Boden, bevor Danielson ihn da sozusagen nochmal aus der Bredouille gerettet hat. Ja, und dann kurz darauf folgte auch ein Spear von Ricky Starks, wo man schon dachte, jetzt ist es vorbei. Also das war auch wirklich ein, 2,999, glaube ich, dieser Count.
Oh ja.
Dann gab es noch einen Versuch vom Rochambeau. Da wurde aber dann gekontert mit dem Busaiko Knee für einen Two-Count.
Und dann hat er den fucking Head eingetreten.
Dann hat er mal den fucking Head eingetreten, ganz
genau. Hat er selber gesagt?
Ja, hat er lautstark in die Kamera gesagt, bevor er dann in eine Hommage an diese Szene beim Nexus-Debüt, dem da kurzzeitig auch den WWE-Job gekostet hat, hat er dann nämlich den Lebel-Lock angesetzt. Damals war es Justin Roberts mit einem Mikrokabel und jetzt war es hier eben Ricky Starks, dem er hier den Strap, glaube ich, noch einmal um den Hals und ums Gesicht gewickelt hat.
Ja, vor allem dieses Doppelwickel fand ich mega.
Also da habe ich tatsächlich kurz gedacht, wie machen die denn das, dass der Typ hier nicht tatsächlich abkratzt? Also hat auch wirklich ordentlich nach hinten durchgezogen im Lebel-Lock. Und Ricky Starks hier aber auch, es war ein bisschen auch so die, ähnlich wie die Szene, die wir sie gesehen haben damals mit Bret Hart und Steve Austin bei
WrestleMania. Genau daran 13. Muss ich auch dachten. Ich habe nur gedacht, oh, Wiki, da hast du gerade richtig einen geilen Camera-Shot gemacht, den du auf ewig in deiner Karriere haben wirst.
Also er hier, der hier nicht aufgibt, aber sozusagen im Submission-Move bewusstlos wird, der Referee stoppt das Match. Also Bryan Danielson hier trotzdem, der Veteran, der dem Jungspund auch in Sachen Brutalität mal das Niveau zeigt, an das er erst rankommen muss. Aber ja, ein hervorragendes, großartiges, tolles Match. Also,
ja, vor allem musst du bedenken, Bryan Danielson kommt aus einer Verletzung wieder und liefert dann einfach mal so ein Match ab.
Also es ist genau.
Einfach nur pervers und auch zeitgleich, wie er Starks gestärkt hat vom Status her, weil eben dadurch, dass halt es nicht nur war, sondern so nach Motto, ich bin dominant und Starks hat mal so ein paar Moves. Nee, war auch eben immer dieses Provozieren, immer dieses auf Augenhöhe und Ricky Starks hat halt gezeigt, dass er auf Augenhöhe mitgehen kann. Es fehlt am Ende nur diese Haucherfahrung.
Genau.
Und ich finde, du hast beide damit gestärkt und das war richtig, richtig gut.
Absolut und das hat Bryan Danielson dann, können wir ein bisschen vorgreifen, auch im Media Scrum hat er dann gesagt, also er hat vor diesem Tag mit Ricky Starks nie ein Match gehabt, die sind nie miteinander im Ring gestanden, die haben sich bis zu diesem Match nie berührt und er hat immer, wenn er Ricky Starks gesehen hat, hat er sich gedacht, der Typ ist richtig, richtig gut und ich möchte gern wissen, ob er wirklich so gut ist, wie ich glaube. Und er hat das dann beantwortet, hat gesagt, ja, der ist so gut. Und er hat das auch so, und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Philosophie vom Blackpool Combat Club. Er hat gemeint, also wir wollen die Leute ja auch an ihre Grenzen bringen und wir wollen sie testen. Und das wollen wir halt nicht nur sozusagen als Charaktere in der Show machen, sondern das möchte er vor allem auch wirklich so Wrestler zu Wrestler machen. Also er will auch wirklich rausfinden, wie gut ist jemand und quasi geht der unter Druck ein oder zeigt er halt wirklich, was in ihm steckt. Und
vor allem war mit jungen Wrestlern, muss man sagen.
Genau.
Also er könnte sich auch die großen Namen aussuchen und stattdessen nimmt er halt Ricky Starks, einen aufstrebenden Star. Genau so bist du für mich ein Face von einem Brand. Also von Collision, da habe ich jetzt wieder Bock drauf, weil ich denke, Bryan Danielson ist jemand, der pusht nicht nur Leute, sondern der macht auch andere besser. Der hilft denen.
Genau. Ich glaube, wenn du mit dem im Ring stehst, dann gehst du als besserer Wrestler wieder raus, als du reingekommen bist. Und genau so soll es ja auch sein. Also ja, fantastisches Match unbedingt ansehen. Also wenn ihr sagt, ich habe den Pay-Per-View zwar gekauft, aber nicht so viel Zeit. Also das ist auf jeden Fall, wäre glaube ich, einer der Anspieltipps, wo man unbedingt reinschaut. man sollte. Ja, und mit dem Blackpool Combat Club ging es dann auch gleich weiter. Nämlich Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta, die hier auf Eddie Kingston und Katsuyori Shibata getroffen sind. Also auch das kein Match für Zartbeseitete. Eddie gleich mal mit dem Terry Funk Tribute-Shirt, also Terry Funk, der vor kurzem leider verstorben ist. Und der hatte ja so den Spruch, dass vor allem Dusty Rhodes war da oft so seine auserkorenes Opfer, der Egg-Sucking Dog. Und ja, Eddie Kingston hier mit dem Terry Funk Tribute-Shirt Claudio Sucks Eggs zum Ring gekommen.
Eier sind
gesund. Schon mal sehr schön.
Ich muss mal vorwegnehmen, ich bin mit dem Match null warm geworden.
Tatsächlich? Eigentlich
hatte ich Bock drauf, weil ich fand, die Geschichte um Claudio und Eddie, die ist ja richtig gut. Aber ich glaube, durch dieses Mischmasch, dass man halt so ein Tag-Team-Match draus gemacht hat, die hatten Riesenprobleme, dass es bei mir zündet. Auch bei der Crowd hast du es auch gemerkt. Weil es war halt, eigentlich wolltest du dieses Aufeinandertreffen von Claudio und Eddie, dem ist man längere Zeit aus dem Weg gegangen, dann kurz außerhalb des Rings, aber im Ring ist man längere Zeit aus dem Weg gegangen. Aber ich fand, das wrestlerisch bessere Du bei diesem Match war halt Claudio und Shibata.
Ja, ich meine, Shibata ist ja nicht umsonst der Wrestler. Also auch der hat Spaß gemacht. Also auch Shibata und Wheeler Yuta haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Also auch um den Pew-Title bei Ring of Honor sind ja die schon angetreten gegeneinander. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Es war halt ein bisschen, sage ich mal, sehr kurzfristig auch, warum jetzt gerade Eddie Kingston und Shibata hier als Tag-Team auftreten. Auf der anderen Seite Eddie Kingston jetzt auch einen hat einen New Japan, also den New Japan Strong-Titel jetzt, hat natürlich diese Affinität für Japan. Also ich nehme das einfach mal so als gegeben hin und sage, das passt schon, dass man die zusammenspannt. Aber stimmt schon, ja. Also es war so ein bisschen, wenn Shibata im Ring war, ging natürlich hier einiges weiter. Und der hat natürlich auch ein paar sehr schöne Szenen gehabt, also sowohl mit Yuta als auch mit Castagnoli. Dann hat man Kingston wieder ein bisschen doch isoliert und attackiert. Und dann hat Shibata halt so ein bisschen das Shibata-Special-Programm abgeschrieben. Also der ist auch mittlerweile von wegen, der hatte ja eine schwere Gehirnverletzung und ist ja ganz, ganz knapp dem Tod von der Schaufel gesprungen. Und da hieß es ja, der wird nie wieder wresteln. Dann hat er gewrestelt. Dann hieß es, naja, aber so Grappling-Demo-Matches und keine Attacken gegen den Kopf. Ja, mittlerweile lässt sich der gegen den Kopf schlagen, treten, was auch immer tun. Also ich glaube, Der will es tatsächlich wissen, wird hoffentlich auch die medizinischen Freigaben dazu haben. Aber der, ja, ist eigentlich wieder unterwegs, wie zu besten Zeiten, kann man sagen.
Ja, ich meine, das sah auch gut aus. Auch nicht falsch verstehen, das Match war halt nicht Grütze oder ein Riesendowner, aber es war halt einfach, was ich manchmal habe, ich liebe Matches, die einen Flow haben. Und ich fand, dieses Match hatte irgendwie keinen richtigen Flow.
Also ja, es ging immer ein bisschen hin und her und mit den vielen Tags und so. Also da bin ich schon bei dir. Es war nicht so, es war halt wirklich mehr eine Rauferei als ein strukturiertes Match.
Ja, und für eine Rauferei war es mir viel zu sortiert. Also es war so weder Fisch noch Fleisch. Es war nicht schlecht. Also die Zeit ging auch recht schnell um. Aber es war halt nicht so, dass es dich richtig gekickt hat. Die Endphase hingegen schon. Da hast du halt gemerkt, okay, jetzt kommt diese Spannung auf, gerade was halt Eddie und Claudio angeht. Nur dann kam halt ein Finish. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich fand das ganz schwierig, weil es halt nicht so richtig offensichtlich war. Also,
ja, es kam
zusammenzufassen, Eddie ist ganz am Ende in eine massive European Uppercut reingelaufen, hat die kassiert. Die sah gut aus, aber das Problem ist halt, in diesem Match gab es 48 Millionen Uppercuts und ausgerechnet diese hat es dann geschafft, dass er dann bei 3 liegen bleibt.
Ja, das war also wirklich so die große Überraschung. Also Gang am Ende dann eben noch, also hätte die Recoil-Bomb geben sollen gegen Eddie Kingston, da ist er noch rausgekommen, hat dann eine Spinning Backfist gezeigt, dann eine Northern Lights Bomb und da gibt es auch eine Geschichte dazu. Also es war jetzt parallel in Chicago ja auch Starcast, also diese, ja, diversen Live-Podcasts und da war einer der Special Guests Toshiaki Kawada, also von All Japan, einer der 4 großen All Japan Stars der 90er. Und das ist ja auch Eddie Kingstons Lieblingswrestler. Und dann gab es ein Panel mit Eddie Kingston, Kawada und Sonny Ono, der als Übersetzer dabei war. Und da hat Kawada tatsächlich zu Eddie Kingston gesagt, er soll die Northern Lights Bomb nicht zeigen, weil das ist kein guter Move. Und also den und die hat er jetzt immer wieder gezeigt und die hat auch hier gezeigt. Das heißt, Kawada war wahrscheinlich sauer auf ihn. Weiß ich nicht, wie sich das mit ihm dann ausgemacht hat. Ja, dann gab es noch eine Backfist gegen Yuta, der ist so in den Choke von Shibata dann reingestolpert. Und
das
dann
sah
gab's
sehr, sehr gut aus.
Das sah gut aus. Also da hat man schon gedacht, okay, jetzt wird hier eben der arme Wheeler Yuta mal wieder ausgechoked. Und dann gab es aber hier eben diesen Uppercut. Und ja, also Ich fand es auch sehr spannend, weil es hätte ja eigentlich beim letzten Ring of Honor Pay-Per-View vor diesem Pack und Claudio-Match wäre ja eigentlich Eddie Kingston und Claudio angesetzt gewesen. Jetzt hätte ich mir gedacht, wenn Eddie hier Claudio hätte pinnen können, hätte er sozusagen seinen Anspruch geltend machen können auf den Ring of Honor Titel, dann hätte man dieses Titelmatch zeigen können. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich wird der nächste Pay-Per-View erst Final Battle im Dezember sein. Das heißt, da haben jetzt nochmal gute 3 Monate Zeit, um diese Fehde noch ein bisschen aufzubauen. Bauen, also wenn man aber wirklich bis dahin warten will.
Was dachtest du denn beim Kickout? Was dachtest du beim Finish?
Ja, ich dachte auch, okay, Uppercut, Nearfall, wird was anderes passieren. Also ich war auch sehr überrascht von, er hat zwar, glaube ich, dann bei 4 ungefähr ausgekickt, aber...
Das fand ich ganz gut, dieses kraftlose Auskicken viel zu spät.
Ja, es war halt wirklich überraschend. Also du, wenn du sonst nichts damit bezweckt hast, dann hast du zumindest zeigen können, also die Uppercuts von Claudio sind so mächtig, dass die jederzeit auch ein Match beenden können. Das ist halt nur vorher, glaube ich, noch nie passiert. Also ich glaube nicht, dass, es war ja nicht mal irgendwie so ein Pop-Up European Uppercut oder so irgendwas, also wirklich ein ganz normaler Claudio Uppercut.
Das war ja kein besonderer Uppercut im Vergleich zu den anderen im Matches, sondern es war halt so, ich sah da aus wie die anderen davor auch.
Aber gut, du hast zumindest etabliert, dass es kann mit jedem Schlag das Match beendet werden. Also zumindest das wissen wir jetzt für die Zukunft und da müssen wir uns jetzt vielleicht bei jedem Claudio-Match im Hinterkopf behalten, es könnte jeder Uppercut der Matchentscheidende sein.
Ah, ich gebe zu, ich bin der Grumpy Old Man, weil zwischen Claudio und Eddie, das ist einfach viel zu intensiv. Und das köchelt schon viel zu lange vor sich hin. Da möchte ich dann so ein Finish haben, was halt wirklich auch emotional ist.
Ja, und bin ich bei
das
dir.
War das also letzte,
war,
was halt
war wirklich so überraschend, viel, ja.
Aber ansonsten, wie gesagt, Match absolut okay. Das war halt nur halt... Ich glaube, meine Erwartung ist einfach zu hoch vielleicht gewesen. Ich habe mir ein bisschen was Intensiveres gewünscht.
Ja, das hast du im nächsten Match bekommen. Also von wegen Grumpy Old Man. Der Grumpy Old Man Don Callis schickt hier sein neuestes Pferd, Konosuke Takeshita, in den Ring gegen...
Zu einem furchtbaren Theme. Ich hasse diesen Theme. Also ich finde, das hilft auch Takeshita nicht.
Nein, er hat das beim All-In-Scrum hat er das ja in seiner Rolle als Grumpy Old Man hat er das hervorragend erklärt, hat nämlich genau diese Frage bekommen, was es denn mit diesem Ton auf sich hat. Und da hat er ihm wirklich gesagt, mit ernstem Gesichtsausdruck und unglaublicher Selbstzufriedenheit, ja, das hat er bewusst so gewählt, weil er möchte nicht, dass irgendjemand Freude empfindet, wenn er auftritt. Und er will nicht, dass es
ohne Musik rauskommt.
Nein, er will, also, da ist er wahrscheinlich wieder zu sehr ein Troll, dass er den Leuten einfach, genauso wie dir, ich glaube, Don Callis hätte die größte Freude, wenn er jetzt hier hört, der David von Headlock, der hasst einfach diesen blöden Ton.
Ja,
und ich glaube, damit hat er genau das
erreicht. Aber dann sage ich Don Callis, ich hasse den Ton nicht aus Heel-mäßigen, sondern ich bin einfach nur als Zuschauer genervt.
Und
das
genau.
Problem ist, und das Takeshita kriegst du so nicht als Heel over.
Ja, ich glaube, genau das will er. Also, er hat auch gesagt, er will nicht, dass irgendjemand mit seinem Dasein Freude empfindet.
Nein, du kannst deinen Takeshita auch als Heel overbringen, mit einer Heel-Musik. Aber zumindest irgendwie irgendwelchen Tönen, wo du einfach sagst, da kriegst du eine Reaktion. Das Problem, wo bei mir die Alarmzeichen halt hochgehen, diese Musik ertönt und du hörst keine Buhrufe, du hörst halt nichts von den Leuten.
Ja. Yeah.
Und dass es halt gar keine Reaktion gibt, das ist dann das Schlimmste beim Wrestling. Ich finde beim Wrestling entweder buhen oder jubeln, aber wenn halt nichts kommt, muss sich eine Kleinigkeit ändern. Weil ich finde Takeshita, wir kommen später zum Match selber, bis wir jetzt gleich, aber ich finde Takeshita hat bislang noch nicht profitiert als Charakter.
Das weiß ich nicht. Also ich finde gerade so in den...
Kai meiner Meinung, der wusste genau, was ich meine in der Preview. Weil so super der als Wrestler ist, man hat ihn ja an die Seite gestellt, damit man halt Sprachrohr hat, einen Charakter reinkriegt, aber der Charakter fehlt mir jetzt noch. Also der Charakter ist eigentlich Don Callis und der andere ist nur ein Anhang, aber eigentlich müsste Takeshita der Charakter sein, der im Hintergrund
das stimmt schon, aber ich glaub, wächst das,
und profiliert.
Ich glaube, das hat man jetzt mit All In, da war es ja wirklich sozusagen ein Roll-Up, wo er auch schon Kenny Omega gepinnt hat und jetzt mit diesem, das kann man ja ein bisschen vorausgreifen, also mit dem Sieg, den er hier gegen Kenny Omega wirklich ja clean und oder so clean wie möglich halt eingefahren hat, ist das, glaube ich, sein Charakter. Sein Charakter ist nämlich, glaube ich, einfach, so wie es auch Don Callis beschreibt, ein jüngerer, besserer, athletischerer Kenny Omega. Also
ja, aber ich will mehr als Matches. Ich will noch Charakter. Weil die Matches, das können wir jetzt schon mal vorweg sagen, das war fantastisch.
Ja,
der Typ absolut. Ist im Ring fantastisch, Kenny Omega ist im Ring fantastisch. Die beiden haben eine unfassbar gute Chemie miteinander.
Ja, kennen sich auch im Match ewig. Gesehen. Das muss man halt auch dazu sagen, die waren gemeinsam schon vor vielen, vielen Jahren, als Takeshita noch ganz, ganz junger Bursche war, bei DDT in Japan. Kenny Omega Hyung ist auch mit DDT-inspirierter Gier, also grün, gelb, orange sind so auch die DDT-Farben. Ja, und die haben hier halt natürlich ein fantastisches Match abgeliefert, weil die halt genau den anderen gut kennen, genau diesen Stil hier fahren können und die haben sich hier ganz, ganz großes Kino geliefert.
Ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt der Mann, der 1000 Moves und zählt alles auf, aber jetzt kommst du mir entgegen, finde ich gut, weil ich würde auch sagen, das Match geht man gar nicht im Detail durch, weil dafür gab es unglaublich viele Matches. Also es gab halt ein Takeshita, der sehr offensiv nicht nur war, sondern auch dominant. Also ich fand, er war in der Hälfte des Matches der dominantere, was mich ein bisschen überrascht hat. Die beiden haben sehr gefährliche Moves ausgepackt. Bei einem ist Omega auch richtig blöd auf den Kopf gelandet.
Ja, es war wirklich so dieser ziemlich am Anfang des Matches wirklich so ein High-Angle-Backdrop-Driver, der wirklich genau auf den Nacken, also ähnlich schon, wir haben es ja auch gesehen, mit dem Tiger-Driver da gegen Will Ospreay. Also Kenny Omega hat offenbar große Freude daran, aus großer Höhe auf den Nacken zu fallen.
Und er hat sehr gute Nackenmuskulatur.
Er hat sehr gute Nackenmuskeln und erzählte im Nachgang natürlich, nein, ich weiß schon, was ich tue und ich nehme keine Moves, wo ich mir unsicher bin. Aber das war auch einer von diesen Moves, wo ich tatsächlich was war es hier, wahrscheinlich kurz vor 5 Uhr morgens mal laut auf der Couch aufgeschrien habe beim Zusehen.
Ja, auch das Publikum. Du hörst einmal diesen Unterschied zwischen oh und diesen oh nein.
Genau.
Und es war richtig oh nein, aber Kenny Omega hat das dann auch super verkauft, dass er halt so quasi ein bisschen benommen getan hat. Außerhalb des Rings haben sie sich mal richtig gegeben, im Ring richtig gegeben. Es gab halt wahnsinnig viele Konter, was ich eh mag. Ich liebe Konter Wrestling und du hast halt gemerkt, die beiden kennen sich halt auch. Und was ich sehr mochte bei diesem Match war, in der Vorgeschichte gab es ja Don Callis, der ja Takeshita im Grunde genommen die Schwachstellen von Omega gezeigt hat.
Ja, nicht nur die Schwachstellen, sondern tatsächlich die Shoot-Röntgen- und Ultraschallbilder, was ich fantastisch fand. Diese ja. Scouting-Session, wo er mir gesagt hat, hier,
ja, das Knie,
da gibt es kein genau Bindegewebe mehr. Ja, genau. Also er hat ihm auch wirklich gesagt, die Blue Thunder Bomb musst du zeigen, weil die geht hier gegen die Leistengegend, wo hier der Leistenbruch operiert wurde. Also ein paar so große Szenen können wir uns vielleicht auch rauspicken. Gab es zum Beispiel eine Szene, wo Takeshita mal ein paar Stühle unterm Ring hervorgeräumt hat. Die hat ihm dann aber der Referee weggenommen. Da lag Omega am Boden. Was macht Don Callis? Der geht hin und türmt so in aller Seelenruhe, ich glaube 4 oder 5 Stühle, wirklich aufeinander auf den Bauch von Kenny Omega hin. Und Takeshita dann reißt sich vom Referee los und zeigt so einen Senden nach draußen auf diese Stühle. Also zerschießt sich dabei vollkommen selber den Rücken. Der macht hier einen Bump auf einen Stuhl, aber das ist auch wieder so diese Don Callis-Logik. Das ist hier sozusagen sein Assassine, den er hier gegen Kenny Omega loslässt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn er jetzt hier sagt, senden auf 5 Stühle, dann hat er hier seinen japanischen Krieger, der macht ihm das, ohne irgendwie rückzufragen oder zu sagen, hey, Moment mal, da tue ich mir selber weh. Nein, es geht hier um die absolute Vernichtung von Kenny Omega und Takeshita ist sein Werkzeug dafür. Und allein diese Psychologie finde ich großartig. Ja, und dann, was hatten wir noch? Also wir hatten natürlich sehr, sehr viele... Den Schraubenzieher hatten wir. Wir haben sehr, sehr viele so Knee-Strikes, V-Trigger natürlich gesehen. Genau, gegen Ende hin wollte Don Callis mal wieder so ganz beiläufig einen Schraubenzieher in den
Kopf von Kenny Omega rammen. Der Ring, der hat ja eigentlich einen Holzboden.
Ja?
Was sind das für Schraubenzieher, dass die Dinger komplett da reinrammen können?
Ich habe keine Ahnung.
Also ich meine, das Ding war ja wirklich locker 5-6 Zentimeter.
Das war tatsächlich tief in diesen Matten drinnen, ja.
Und also, auch steinfest drin. Ein sehr cooler Spot, wenn man halt bedenkt, wenn Kenny nicht ausweicht, dann war es das.
Dann gibt es Kenny Omega nicht mehr.
Aber sehr schön fand ich halt, also generell, dieser Schraubenzieher spielt halt eine große Rolle bei dieser Fehde. Aber dass du den halt dann nicht nur so einschlag und der ging daneben, sondern dass du halt anschließend sagst, okay, Omega nimmt einen Weed-Trigger und will Takeshita von Seilen wegziehen, der nimmt aber den Schraubenzieher, der genau an der Stelle noch drin hängt, bei One Winged Angel will er einsetzen, aber Ringrichter sieht es, nimmt ihn das weg. Dass es halt durchgehend auch genutzt wurde, fand ich sehr, sehr gut und logisch.
Genau,
und
er hat dann trotzdem aber noch den One Winged Angel gekontert mit einer Victory Roll. Also das war auch so die Geschichte, quasi Kenny Omega konnte zwar ein paar so V-Trigger und so Signature Moves anbringen, aber eben den One Winged Angel, den konnte er nie zeigen, der ist nie durchgegangen. Und ja, Takeshita hier mit dem Power Driver Knee mehrfach und im Endeffekt nimmt er dann auch das Knee Pad, die Polsterung ab und gewinnt tatsächlich mit so einem Power Driver Knee gegen Kenny Omega clean hier. Besiegt und pinnt hier Kenny Omega und ja, erfüllt damit natürlich mal den Masterplan von Don Callis.
Ja, absolut erfolgreich und auch ein großer Push. Ich meine, Kenny Omega ist ja kein unbekannter Name, sondern halt ganz oberes Regal und Takeshita konnte halt nicht nur mithalten, er hat zeitweise mal dominiert, dann Omega, aber am Ende clean zu gewinnen. So baut man jemanden auf. Jetzt fehlt halt nur noch der Charakter. Aber also, vom was im Match erzählt wurde, das war richtig viel. Ich will nur abseits vom Match halt gerne noch Story haben, aber das Match selber kann man sich angucken, dass ging, glaube ich, über 20 Minuten, kam einem nicht so vor.
22,5, ja.
War richtig klasse, war mein drittliebstes Match des Abends.
Ja, und hier ist aber auch wieder spannend, wie geht die Geschichte weiter? Also hier gab es extra auch keinen Engel irgendwie. Also Don Callis könnte jetzt sagen, so, Kenny Omega ist sozusagen zur Seite geräumt, ist besiegt. Er hat jetzt natürlich immer noch seine Fehde mit Chris Jericho. Und was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre vielleicht, weil sozusagen es heißt ja auch immer so, die Geschichte von AEW und die Geschichte von Don Callis bei AEW hat er so ein bisschen begonnen im Tokyo Dome, als er hier Kenny Omega und Chris Jericho sozusagen gegeneinander gestellt hat. Und um sozusagen hier Full Circle zu gehen, und WrestleDream hat ja auch so eine Japan-Komponente am 1. Oktober, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht geht in Richtung Kenny Omega und Chris Jericho gegen Takeshita und Will Ospreay. Das ist vielleicht eine Richtung.
Ja, macht ja hier Fantasy-Booking,
ich glaube. Ja, nicht. Weiß nicht, aber vielleicht geht es ja in diese Richtung. Also das wäre für mich so noch eine Logik, wo man irgendwie sagen kann, okay, er muss sich jetzt hier mit seinem ehemaligen Erzfeind Chris Jericho zusammentun, sozusagen der Feind meines Feindes ist mein Freund, und mit vereinten Fronten vielleicht dann gegen Don Callis vorgehen. Also vielleicht geht es ein bisschen in diese Richtung auch. Schauen wir mal.
Gucken wir mal.
Ja, jetzt sind wir schon ziemlich fortgeschritten auch hier in unserer Sendung, aber immer noch nicht ganz am Ende. Wir hatten noch den Bullet Club Gold, nämlich die Guns, Jay White und Juice Robinson gegen, ja, das etwas kuriose Vierergespann FTR und die Young Bucks. Ja, hat sich vom Aufbau her und von der Geschichte eher so ein bisschen angefühlt wie etwas, wo ich sage, das hätte man vielleicht bei Collision oder bei Dynamite gesehen. Also bei Collision jetzt erstmals ja auch die Young Bucks aufgetreten, jetzt wo CM Punk dort nicht mehr federführend aktiv ist. Ja, war ein cooles Party-Match mit sehr vielen kreativen Spots, auch sehr viel Double-Team-Action, wo sozusagen die Young Bucks und FTR miteinander jeweils Spots des anderen Teams oder gemeinsam Spots eines der beiden Teams gemacht haben.
Sogar also, vier Mann Synchron-Wrestling.
Vier Mann Synchron-Wrestling. Wir hatten einen vergessenen Move der 80er, der immer aber noch gut ankommt, nämlich einen Atomic Drop, und zwar auch gleich in einer Vierer-Ausführung und dann einen Vierfach-Sharpshooter. Wir hatten teilweise BTE-Trigger mit jeweils einem Mitglied von den Bucks und von FTR. Wir hatten was hat man denn noch alles? Wir hatten eine Shatter Machine von Nick Jackson und Cash Wheeler. Wir hatten den BTE-Trigger von Dax Harwood und Matt Jackson. Also da ging schon ordentlich zur Sache, auch über 20 Minuten, ziemlich High-Speed-Action. Im Endeffekt dann aber auch kann man diese Geschichte zwischen den Bucks und FTR wieder weitererzählen. Die hatten ja auch in Wembley ein großes Match. Die Bucks dort verloren, wollten dann nicht die Hand schütteln, jetzt bei Collision dann den Save gemacht. Da wollten wiederum dann FTR ihnen nicht die Hand schütteln. Und was jetzt im Endeffekt passiert ist, am Ende des Matches, Colton zeigt draußen eben einen Fame-Esser gegen Matt Jackson, Jay White im Ring den Switchblade gegen Cash Wheeler und Colton Gunn pinnt dann Wheeler. Das heißt, könnte man jetzt hier auch einen Anspruch auf die Tag-Team-Titel draus stricken.
Ich finde das alles so schlimm, ne? Nein, also erstmal, und ich finde bei der Ansetzung, Ich kann halt mit dem Bullet Club Gold noch nicht viel anfangen, weil es halt noch nicht sehr viel Character Work gab. Ich finde die ganz strunzelangweilig. Young Bucks und FDR hatte ich halt Bock. Da habe ich gesagt, okay, wird ein cooles Match, aber das Match selber finde ich unfassbar schwer zu beurteilen, weil es war unterhaltsam, aber es fühlte sich halt kein bisschen an wie ein Pay-Per-View-Match, sondern das war eigentlich 1:1 ein Match, wie du es bei Dynamite oder bei Collision raushaust und dann hast du als Sieger noch die Guns.
Genau.
Also, ich bin da echt...
Also die Geschichte war dann auch, also Nick Jackson entschuldigt sich dann auch noch, sagt, na, er war zu langsam, er wollte hier noch den Save machen. Also auch da kann man noch so ein bisschen, was jetzt hier Absicht, was keine Absicht, war es ihm nicht wichtig genug, hätte er vielleicht anders reagiert, wenn es sein Bruder gewesen wäre, der hier gepinnt wird. Also auch daraus könnte man noch eine Story stricken. Ja, die Guns, also ich finde den Bullet Club Gold, der gefällt mir ganz gut. Er gefällt mir nicht so gut wie der Bullet Club War Dogs, der im Moment bei New Japan ja mit Finlay so die führende Fraktion ist. Aber ich finde,
Jay White ist noch gar nicht angekommen bei AEW.
Ja, Jay White ist halt ein unglaublich guter Wrestler. Also den hat man aber übrigens jetzt schon mal ins Promomaterial an die Stelle von CM Punk reingeschnitten. Das heißt, ich glaube, der wird jetzt auch ein bisschen mehr von sich auch zeigen dürfen bei Collision. Der ist absolut fantastisch, an den musst du dich halt ein bisschen gewöhnen. Also der springt ja nicht so sofort ins Auge, sondern den kriegst du erst ein bisschen mit, wenn du den mal wirklich in einem längeren Match erlebst. Und
ja, er braucht eine richtige Fehde.
Ja.
Er hat bislang, noch, seit er bei AEW ist, noch keine richtig lange Fehde gehabt. Und das, ich glaube, das fehlt ihm einfach noch.
Also ich freue mich und ich glaube, das ist ein Match, das werden wir irgendwann bekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann Jay White gegen Danielson bekommen werden. Und ich glaube, da wird er dann auch zeigen können, was er kann. Und ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also ich finde, die Guns haben auf jeden Fall schon mal sehr profitiert, dass sie da jetzt hier in diesem, allein in diesem Bullet Club Namen mit drin sind. Und aber schauen wir mal, also FTA gegen die Guns hatten wir halt schon. Schauen wir mal, ob das jetzt irgendwie nochmal aufgekocht wird. Aber ich
gebe zu, ich bin im Nachgang, ich bin wieder Grumpy Old Man. War gut, aber ich finde, 6 Leute von diesen 8 haben viel mehr verdient und können viel besser.
Ja, mag sein. Also wie gesagt, das war auch ein bisschen das richtig gute Match haben wir bekommen in Wembley vor einer Woche mit dem Tag Team Match. Das hat jetzt auch so ein bisschen zusammengewürfelt gewirkt. Also da bin ich schon bei dir. Aber schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also man hat jetzt hier zumindest ein bisschen was gestreut, wo man sagen kann, da kann man es in die eine oder andere Richtung noch fortführen.
So, jetzt wird's emotional.
jetzt komme ich hier zum Main Event, AEW International Title. Und wer hätte das noch vor einem halben Jahr gedacht, dass hier der International Title oder der All-Atlantic Title, wie er ursprünglich geheißen hat, mal einen Pay-Per-View-Main Event anführen wird. Und zwar in einem Match, wo man sich richtig drauf gefreut hat, nämlich Jon Moxley, der hier den Champion Orange Cassidy herausfordert. Und ja, Orange Cassidy hier, ich glaube, über 30 Titelverteidigung gegen alles, was Rang und Namen hat. Von Woche zu Woche hat er gesagt, wurde der Rucksack schwerer mit dem Titel drin. Also man hat das Match auch beim Scrum von All In eigentlich erst angekündigt. Dann gesagt, so, jetzt nächste Woche hier bei Dynamite Panther und der Gewinner dann gegen Moxley. Und da war er, also er hat schon von sich aus gesagt, er hat jetzt alle im Blackpool Combat Club bei Utah besiegt, er hat Castagnoli gepinnt, auch beim Anarchy in the Arena. Und hat er gesagt, also jetzt bleibt jetzt noch Jon Moxley, den er besiegen will. Also den hat er sich schon selber ausgesucht.
Da muss ich wieder reingrätschen kurz. Muss mal kurz eine Rede halten. Erst einmal, Orange Cassidy. Holy shit, was für ein cooler Typ. Der hat einen Titel bekommen, der eigentlich keine Reputation hatte und baut den halt auf. Und mit einer Regentschaft, die für mich eine der besten ist, sie ist lang, aber auch richtig groß geworden im Laufe der Regentschaft. Er hat diesen Titel getragen, er hat auch sich charakterlich entwickelt. Es war halt eben nicht jede Woche das gleiche Match. Nein, jedes Match war anders und die Geschichte mit seiner Hand, dass sie halt immer Anführungszeichen schwächer wird, hat sich über Monate lang aufgebaut. Sehr, sehr cool. Ich fand auch jetzt bemerkenswert, dass er vor dem Match halt wirklich eine Promo gehalten hat und nicht eine Promo von wegen so, yo, sondern eine richtige Promo, auch wenn er keine Catchphrase am Ende hatte. das ist ein sehr hochemotionaler Aufbau gewesen. Also ich war komplett invested emotional. Ich habe nur gedacht, mein erster Gedanke war, bitte nimm diesen Titel nicht von Orange Cassidy. Bitte nicht. Meine Frau kam dazu, hat gesehen, oh, das Match läuft. Jo. Und sie so, oh, bitte nimm den Titel nicht von Orange Cassidy. Weil der Junge, viele sagen, ja, das ist nur so ein Comedy-Wrestler, den kann ich nicht ernst nehmen oder sonst irgendwas. der ist unfassbar gut im Ring. Was der abgeliefert
hat, war fantastisch. Ja, und ich muss sagen, den nehme ich oder den sollte man allerspätestens ernst nehmen, seit er damals auch dieses Orangensaft-Match gegen Chris Jericho hatte. Also in Wahrheit.
Ja, und vor allen Dingen, selbst danach ging es ja weiter. Also ich finde, und das ist jetzt nicht in Spaß gemeint, Orange Cassidy ist für mich ein Kandidat. Er wird es nicht, aber er ist für mich ein Kandidat für Wrestler of the Year. Den musst du in dieser Liste mit einbauen.
Na, vor allem, ich glaube, was wir, wenn wir jetzt an die WWF denken, so Hulk WrestleMania ab 1984 und die erste, also ich sag mal so die ganze WrestleMania-Ära jetzt der letzten fast 40 Jahren, da haben wir natürlich, wenn wir denken, unsere legendären Titelregentschaften, an die wir uns irgendwie zurückerinnern aus den 80ern, aus den 90ern. Und ich glaube, wenn wir mal irgendwann vielleicht 20, 30, 40 Jahre AEW erleben, dann wird so diese erste wirklich legendäre Titelregentschaft, an die wir dann denken werden, wird dieser International Title Run von Orange Cassidy sein, glaube ich.
Ja, fantastischer Typ und ich finde, der hat viel mehr Reputation verdient. Ich finde es schön, dass er im Main Event stand und die Crowd war ja auch drin. Also es fing direkt an, du hast gemerkt, das war nicht egal, sondern die haben alle geschantet. Das ist auch ein Match, ich möchte auch gar nicht auf einzelne Moves eingehen, sondern einfach, es war ein Match, wo Blut floss, sehr, sehr viel Blut floss, tropfte, sippte. Allerdings nicht bei Moxley, sondern bei Orange Cassidy. Und ey, wie gesagt, es war eine Schlacht, wo Orange Cassidy einfach durch den Willen gegengehalten hat. So,
ja, aber also
die letzten Minuten.
Es war halt Krieg, es war halt kein Match, es war halt wirklich ein Krieg, es war eine Schlacht. Cassidy auch sehr früh im Match, ähnlich auch wie bei Darby Allin, sehr schnell geblutet. In dem Fall war es, glaube ich, der Ringpfosten, wo er da reingeworfen wurde. Und ja, hat ihn natürlich auch nochmal, also gerade so der Underdog und auch dieser Charakter, dem es zwar egal ist, aber dem es auch wieder eigentlich nicht egal ist. Also jetzt
hat er
so
vor allem diese Seite kam ja immer mehr durch im Laufe des Matches.
Genau.
Ich gebe nicht auf, der Titel hier, der bedeutet mir wirklich alles und das hast du im Matchverlauf gemerkt und diese letzten zwei Minuten, die haben mich kaputt gemacht. Also das war absolut. Ja unfassbar.
Also da, was hatten wir denn alles? Ich meine, wir hatten unglaublich viele Dinge, er hat immer wieder den Orange Punch, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich, aber das war so ein bisschen der rote Faden im Match, wo er auch den Orange Punch immer wieder ausgepackt hat.
Auch sehr schön war Handy in die Hose und dann halt diese luschigen Kicks, wo er alle, oh, und dann dreht er auf. Dann war das eben nicht mehr von wegen so, hör mal, ich mache hier kein Comedy, sondern das ist mir richtig ernst. Und dann tritt der auf Moxley ein wie ein Berserker. Und ich gebe zu, ich bin aufgestanden, ne? Weil das war das erste Mal, dass ich das bei Orange Cassidy gesehen habe. Und gerade deshalb, weil du es das erste Mal gesehen hattest, das hatte so eine Wirkung zusammen mit diesem Blut, was an ihn runterlief und diese Tritte, welcher Wucht das war. Das war ein richtig ernstzunehmender Orange Cassidy und einer, mit dem du auch mitgelitten hast, weil das war ja schon fast, waren ja schon fast Tritte der Verzweiflung.
Ja, absolut. Also es war auch, und es war aber nie so, dass du jetzt irgendwie gedacht hast, Mox spielt hier nur mit ihm. Also der hat ihn dann schon auch, und das hat er auch im Vorfeld. Also ich fand auch diese Promos, die Moxley gehalten hat, bei Collision auch, hat man die gesehen, die fand ich ja hervorragend. Als er nämlich gesagt hat, ja, die Leute sagen halt, das ist halt ein Comedy-Wrestler, den kannst du nicht ernst nehmen, das ist ein Cosplayer, wo er selber gesagt hat, was heißt überhaupt Cosplayer? Wen spielt er denn? Der spielt ja niemanden, der ist er selber. Und da hat er selbst gesagt, nein, das ist ein Wrestler und das ist ein ernstzunehmender Wrestler und den nehme ich auch ernst. Ich meine, das ändert nichts dran, dass er wahrscheinlich gesagt hat, ich reiße ihm trotzdem den Schädel ab. Aber
ich mache die Polsterung beim Hallenboden weg.
Genau, also das war dann eigentlich schon, können wir jetzt auch schon Richtung Finish gehen. Also zunächst gab es nochmal so diverse Submissions, also der Bulldog-Choke, dann den Armbreaker, den Lapel-Lock, das hat er so alles eins nach dem anderen durchgezogen. Orange kam dann irgendwie in die Seile, dann ging es raus und dann hat Moxley mal so ein bisschen zum Umdekorieren begonnen, hat mal begonnen draußen so die Matten vom Hallenboden zu entfernen und ja, wollte hier, glaube ich, einen Death Rider oder einen Piledriver zeigen. Wurde dann im Endeffekt der Beach Break tatsächlich bis 9 am Boden gelegen. Also da dachtest du schon, okay, vielleicht kann sein Titel noch irgendwie retten und es wird ein Countdown-Sieg.
Welcher Move war das eigentlich dann im Ring, wo es dann den Kickout bei 1 gab? Also wo dann auch, nicht Kickout. Es gab einen Move von Moxley, der unfassbar hart war. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben.
Ich glaube, was passiert ist, es gab dann zwei Orange Punches, es sollte noch einen dritten geben und da hat Moxley das dann in einen Cutter verwandelt.
Wo Orange dann direkt wieder aufgestanden ist, ne?
Ich glaube, wo er wieder aufgestanden ist, wo er dann auch nochmal aus dem Death Rider rausgekommen ist, auch nochmal einen Orange Punch gezeigt hat, einen Spear gezeigt hat für einen Nearfall. Dann gab es so diese Hände in die Hosentaschen, dann gab es einen Lariat, genau, und da ist er auch. Also nach diesem Lariat ist er sofort wieder aufgestanden.
Das war der Hammer, die Halle ist ja ausgerastet.
Dann gab es einen zweiten Lariat hinten nach, Dann gab es einen Death Rider, wo man schon dachte, jetzt ist es vorbei. Und dann hat er aber wirklich so ganz in Orange Cassidy-Manier, also nicht ausgekickt, sondern wirklich nur irgendwie so die Schulter noch hochgebracht im letzten Moment. Und dann war halt einfach dieser, also das wird wahrscheinlich eins der AEW-Highlight-Reel-Momente werden in den nächsten 10 Jahren, wo Orange dann blutend dasteht, Moxley nochmal beide mit, er rappelt sich auf, hält ihm nochmal beide Mittelfinger hin, also er weiß quasi, es ist jetzt vorbei. Er hat jetzt nichts mehr, kann nichts mehr zeigen, bekommt noch so einen Elevated Death Rider und damit ist die Geschichte erledigt.
Da muss ich kurz ins Detail gehen, weil ich einfach die Details hier geliebt habe. Erst einmal, dass Moxley sich vorher bekreuzigt hat. Ich bitte jetzt schon um Vergebung für das, was ich jetzt gleich tun werde. Dann Orange Cassidy wirklich hochdramatisch, mit allerletzter Kraft, irgendwie kommt er noch auf die Beine, wirklich super langsam. Dann die typische Handhaltung, als würde er halt jetzt die Hände provokant in die Hose stecken. Und dann dreht er die ganz langsam mit letzter Kraft um, guckt Moxley an. Eigentlich ist er komplett kraftlos, Mittelfinger nach oben. Moxley zieht durch, das hatte schon ein bisschen so WrestleMania-Vibes, ne?
Ja, absolut. Also, wirklich ein absolut fantastisches, großartiges Match. Und auch Moxley nimmt ja das Ding nicht auf die leichte Schulter. Also, der hat zwar hier gewonnen, aber der weiß auch, er war in dem Krieg. Und auch so in bester Terry Funk-Manier, es kommt dann auch der Blackpool Combat Club eben raus. Er kann aber nicht mal selbst mehr den Titel halten, den trägt ihm dann Wheeler Utah nach. Und er stolpert hier.
Gekommen, fand ich sehr gut.
Genau, also sie sind am Anfang, auch die Best Friends, die sind sozusagen bis zum Vorhang mitgegangen, aber beide Wrestler auch kommen alleine raus. Und ja, am Schluss dann natürlich, also seine Kameraden, seine Gefährten kommen hier mit und er stolpert herum, er ist gezeichnet von diesem Match, er ist fix und fertig. Also er verkauft das auch wirklich so, dass er hier in der Schlacht war, der nicht einen Comedy-Wrestler besiegt, sondern der hat hier wirklich, er hat den Typen zwar dann weggemacht, aber das hat ihm auch die letzten Reserven gekostet. Also ich bin sehr gespannt und vor allem, jetzt haben viele Leute gesagt, jetzt John Moxley, der richtige Typ, ihm diesen Titel abzunehmen, weil der kann den nochmal größer machen. Und ich meine, John Moxley ist ein absolutes Workhorse, das glaube ich schon. Workhorse,
aber ich schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich, vom pragmatischen, analytischen weg, vom Herz her, ich finde, das war komplett die falsche Entscheidung, weil hättest du Orange genau dieses Match auf diese Art ganz knapp gewinnen lassen, mit diesem puren Willen. Du hättest nicht nur den Titel gepusht, sondern du hättest Orange unfassbar gepusht. Natürlich geht er jetzt gestärkt raus, aber trotzdem, diese Regentschaft hätte für mich nicht so enden müssen und hätte auch nicht so enden dürfen.
Weil ja, finde, die Frage ist halt dann wieder, wer wird's dann? Weil die Geschichte war auch so, es wird jede Woche schwerer, es werden jede Woche die Verletzungen härter, die Hand ist verletzt, alles ist kaputt. Und
aber ich möchte Orange, ich hätte gern gehabt, dass er das Jahr vollkriegt. Er war kurz davor, das Jahr durchzukriegen als Regent. Und dieses Match, es war für mich prädestiniert von wegen so, bitte mach es nicht, bitte lass ihn genau diese Schlacht, diese vielleicht letzte große Schlacht nochmal gewinnen. Und dann lass ihn den Fehler vielleicht machen, dass Moxley sagt, nee, nochmal, unter irgendwie Stipulation. Und dann verliert er. Okay, aber lass ihn einmal diese Schlacht gewinnen.
Also ich sehe schon, du bist da emotional sehr, sehr stark investiert in Richtung Orange Cassidy. Finde ich auch gut. Also
der hat's verdient.
Ich will auch gar nicht unbedingt dagegen reden. Also ich finde, es ist schon, wenn er gegen jemanden verliert und ist ein absoluter Main Eventer und ein Topstar, das ist schon okay, dass es jetzt Moxley ist und bin auch gespannt, was Moxley jetzt mit diesem Titel machen wird. Vor allem, weil es ja wirklich international geht. Also Moxley ist jetzt auch gebucht im Oktober für OTT in Irland. Der ist immer mal noch wieder in Japan, der ist immer mal noch wieder bei anderen Ligen.
Also, der taucht ja auch bei Indie-Shows auf mit 100 Zuschauern.
Genau, also das wird natürlich, das ist natürlich auch cool. Das ist natürlich einerseits cool für die jeweiligen Ligen, die ihn booken, dass du sagst, hier, du kriegst auch noch einen AEW-Titel sozusagen frei Haus noch mit dabei. Und ist für AEW natürlich cool, dass sie dann sagen können, die können diese Clips zeigen und können sagen, so hier Moxley, der Fighting Champion, hier in Irland, hier in Japan, hier bei der, weiß ich nicht, Indie irgendwo in Cincinnati, überall verteidigt er hier seinen Titel.
Und das ist natürlich cool. Mit Cassidy kannst du jetzt auch was machen, weil ich finde, dadurch, dass er in diesem Match halt diesen Comedy-Character halt so stark abgelegt hatte und am Ende ja auch sehr gebrochen war, ich hoffe, man macht da ein bisschen was. Also jetzt nicht, dass er jetzt sich komplett ändert, aber dass man halt auf dieser Geschichte weiter aufbaut.
Ja, du kannst jetzt auf jeden Fall sagen, dass Cassidy auch ernst machen kann.
Ja, vor allen Dingen, das hat ihn ja sehr, sehr viel bedeutet. Also gerade das am Ende, wo er allein im Ring ist, vorher die Promo, dieser Titel bedeutet mir alles, das wurde halt dadurch nochmal unterstrichen. Und jetzt will ich auch einen Orange Cassidy, der vielleicht jetzt gerade so eine kleine Phase hat, wie so früher Adam Page, der an sich zweifelt vielleicht. Oder der vielleicht ein bisschen gebrochen ist, so eine kleine Spitze in seinem
Charakter. allem auch von seinen Best Friends dann ein bisschen trösten lassen muss. Also die sind ja dann, als die Kameras schon aus waren, auch noch rausgekommen. Also ja, ich bin auch sehr gespannt, was man hier mit Orange Cassidy fordert. Aber auch, also absolut fantastisches Match.
Oh ja.
Ja, und also ich habe hier noch ein paar Notizen vom Scrum, die würde ich aber relativ schnell dann noch durchgehen. Aber vielleicht machen wir vorher, also hör schon, du bist ja auch recht begeistert und hast ja auch von zumindest 3 Matches, habe ich rausgehört, gesprochen, die dir sehr gut gefallen haben. Wie gehst du jetzt raus aus diesem Pay-Per-View und wie ist denn deine Bananenwertung hier?
Wie gehe ich raus? Also auf jeden Fall, es hat sich mal wieder gezeigt, der Aufbau kann sehr mies sein, aber was AEW oft macht, ist ja bei Pay-Per-Views abliefern. Und ich finde, das haben sie jetzt wieder gemacht. War, ist nicht so wie All-In, auf keinen Fall, aber dafür, dass ich halt eigentlich nicht gehypt war, gab es doch viele Matches, wo ich komplett drin war. Und herausheben, ganz klar, Miro und Powerhouse Hobbs, weil das war die Überraschung schlechthin. Aber Luchasaurus, Darby Allin war auch richtig gut. Das Tag Team Match als Eröffnungsmatch richtig gut. Die Zero Hour Show absolut okay. Fällt für mich halt unter okay. Bryan Danielson gegen Ricky Starks fantastisch auch. Takeshita gegen Omega auch fantastisch. So, Moxley gegen Cassidy auch fantastisch. Richtige Lowlights hatte ich nicht viele. Also ein Lowlight gab es halt in der Kickoff-Show bei dem Frauenmatch. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt als Riesen-Lowlight sehe, weil Kickoff-Show muss ich ja nicht zwingend gucken. Joe gegen Shane Taylor hätte ich absolut gar nicht gebraucht. Das ist für mich ein Lowlight. Bei dem Rest war alles so, das Schlimmste war halt okay oder solide gut. Und ist auf jeden Fall ein Pay-Per-View gewesen, der Spaß gemacht hat, der eine sehr gute Crowd hatte auch im Übrigen. Muss man auch mal lobend erwähnen. Das hat auch Spaß gemacht. Sehr unterschiedliche Matches und Bananenwertung. Ist ein bisschen schwierig. Das klingt jetzt negativer, als es ist, aber ich krieg sonst einen auf den Deckel. Es war halt ein echt guter Pay-Per-View. Ich würde aber nicht sagen, sehr, sehr gut. Und deshalb gebe ich schwanke zwischen 6 und 6,5 von 8 Bananen. Ich gebe mal eine positive 6,5 und zwar den 0,5 Punkte gibt es dazu, weil es so viele Story-Punkte gab, die anschließend eingebaut wurden oder die Image eingebaut wurden, wodurch ich jetzt wieder Bock habe auf die nächsten Wochen.
Ja, also hast du schön zusammengefasst. Ich wäre jetzt auch so, ich wäre jetzt irgendwo zwischen 6,5 und 7 tendiert. Also wir hatten halt, das zusammengefasst, also wir hatten Miro gegen Hobbs, war halt ein ja, absolutes Überraschungsmatch. Wir hatten Dennis gegen Starks, wir hatten Takeshita gegen Omega und wir hatten den Main Event, die halt wirklich starke Matches waren. Also ich gehe mal auf die 6,5 und ich sag mal, für mich ist das so ein bisschen, es klingt jetzt wahrscheinlich härter, als es ist, aber ich habe tatsächlich, also ich habe jetzt auch Collision im Vorfeld nochmal angesehen und fand das eigentlich sehr nett, weil ich hatte so dieses Problem, seit es Collision gab und seit Punk zurück war. Und wir haben ja da Backstage allerhand immer wieder mitbekommen die letzten Wochen. Und das war immer so ein bisschen für mich dieses, ja, wir laufen hier alle ein bisschen auf Eierschalen rum und man weiß nie, wann Punk wieder das nächste Mal ausrastet. Und das hat für mich tatsächlich das Produkt geschwächt, einfach, dass ich sagen musste, ich kann gewisse Leute bei Collision gar nicht zeigen. Und dieses, wir müssen Collision aber ratingsmäßig pushen und das kann nur CM Punk. Und jetzt sage ich aber, wenn dieses Roster wirklich sein volles Potenzial ausleben kann, wenn ich vielleicht einen Bryan Danielson als neuen, ja, Veteranen-Star dort positioniere, der auch hinter den Kulissen als kreativer Kopf mitmacht. Und das sind jetzt natürlich alles keine ganz neuen Namen, aber ich sag mal, einen Nick Wayne, auf den freue ich mich in nächster Zeit. Miro und Powerhouse Hobbs, die haben für mich beide enorm dazu gewonnen. Also da bin ich total gespannt, was man mit denen weiterhin macht.
Danielson ist wieder da. Auch weiter.
Ricky Starks ist jetzt für mich dann auch auf Main-Event-Ebene angekommen. Einen Eddie Kingston mag ich sowieso immer gerne, der hat auch immer seine Geschichten. Takeshita ist für mich ein neuer Main-Event-Star. Orange Cassidy, mit dem kannst du jetzt extrem viel machen. Moxley, der jetzt wieder einen Titel hat, mit dem du viel machen kannst. Also für mich ist das jetzt wirklich so dieser Aufschwung da. Und wenn die jetzt sozusagen wirklich mit vereinten Kräften, jetzt habe ich auf der einen Seite mal die ganzen Jungs von der Elite, dann habe ich die ganzen Jungs vom Blackpool Combat Club, dann habe ich noch einen Jericho, dann habe ich mit viel Glück noch einen Will Ospreay, der vielleicht noch reinkommt. Dann habe ich die Geschichte mit MJF und Adam Cole. Dann habe ich noch ein paar junge, Jack Perry lasse ich jetzt mal außen vor, da wissen wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Das sind für mich jetzt alles Sachen, wo ich sage, jetzt, wenn man diesen Schwung, wenn man jetzt dieses Drama mit CM Punk wirklich hinter sich lassen kann, wenn nicht mehr alle jede Woche nur von CM Punk reden, sondern wirklich mal sich auf die Pay-Per-Views, auf die Erfolge, auf die gute Matchqualität wieder beziehen können, dann sehe ich jetzt tatsächlich diese Möglichkeit, dass wieder so ein Aufschwung kommt für AEW. Ja,
das ist eine Chance.
Genau. Und wenn ich mir jetzt denke, also allein, was man hier jetzt an Storylines gepflanzt hat, wenn das jetzt bei Dynamite, bei Collision aufgeht, jetzt haben wir dann Mitte September, haben wir das Arthur Ashe Stadium wieder, die große Stadionshow. Also ich glaube, da kann man sehr viel Potenzial jetzt mitnehmen. Und ja, da habe ich Bock drauf und da freue ich mich drauf. Und ja, das CM Punk-Experiment war da. Es hätte funktionieren können, wenn es eben gut funktioniert hätte, wenn alle an einem Strang gezogen hätten. Ich glaube, im Endeffekt hat er schon ziemlich mehr geschadet, als er genutzt hat.
Und ich würde sagen, ich bin jetzt mal kurz nicht mehr Grumpy Old Man, sondern jetzt mal der Versöhnliche. Auch das Einzige, was man jetzt noch überstehen muss, ist halt der Nachgang, wo es jetzt nochmal irgendwann medial krachen wird. Gut, worauf ich keinen Bock habe, aber es wird halt so sein. Aber im Endeffekt muss man jetzt einfach nach vorne blicken und ich finde, bei dem Pay-Per-View hat man genau das gemacht, was du ja gesagt hast. Man hat so viele Storyline-Sachen eingebaut, man hat so viele Leute im Standing verstärkt, gerade auch junge Leute. Ja, lass nach vorne gucken und dann, ich wünsche mir einfach jetzt wieder, dass das Wrestling im Fokus steht und die Showqualität, weil, und vor allen Dingen das Produkt selber, weil man hat jetzt zuletzt unfassbar gut abgeliefert, nur es wurde halt überschattet. Und
genau.
Darauf einfach aufbauen. Jetzt halt das Überschatten weglassen,
genau,
und einfach abliefern.
Das war einfach das Problem. Also wenn du sagst, ich habe hier wirklich einen Rekord, der nicht irgendwie erfunden ist. Ich habe hier über 81.000 Tickets verkauft, so viel wie keine andere Show jemals zuvor, wo wirklich Leute Geld für Tickets bezahlt haben. Und worüber reden alle? Über einen blöden Backstage-Fight mit CM Punk und was passiert jetzt mit dem? Also dass allein, dass der diesen Wembley-Event, so wie er hätte sein müssen, überschattet hat, war halt sehr bitter. Ja, haben wir jetzt ausreichend gesagt, also blicken wir nach vorne.
Wir gucken jetzt auch nach vorne.
Die Scrum Notes nochmal ganz kurz, also Adam Cole war da, also Adam Cole, MJF haben wir schon hinreichend gesprochen, der hat auch gesagt, also er hatte noch nie in seiner ganzen Karriere die letzten 15 Jahren so viel Spaß. Das Team war halt total random zusammengewürfelt, aber es funktioniert halt wirklich gut. Und er hat gesagt, sie sind offen für jedes Team bei AEW oder bei Ring of Honor, um diese Titel zu verteidigen. Also da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Titelturnier kommt ja jetzt demnächst. Roderick Strong wird eine Rolle spielen, Kingdom wird eine Rolle spielen, Samoa Joe wird eine Rolle spielen. Also da habe ich auch mal viel Bock drauf. Dann war Christian Cage da, der war halt total in Character, hat aber gesagt, er hat kürzlich einen neuen fetten Vertrag, hat das genannt, unterschrieben. Das heißt, der wird uns auch länger noch erhalten bleiben, hat gesagt, er sammelt teure Uhren und Wrestling-Titel und wenn er mit dem Titel fertig ist, wird es vielleicht sogar der TNT World Title sein. Und dann wurde er natürlich gefragt nach einem alten Freund, nämlich nach Adam Copeland, nach Edge, ob er da Näheres weiß, hat aber natürlich sehr schön beantwortet, hat er gesagt, er hat außerdem Luchasaurus keine Freund. Also hat sich da natürlich nicht geäußert. Ja, Chris Statlander war da, die hat es ein bisschen über Mercedes Mané, haben wir gesehen, bei All In gesprochen, hat gesagt, also hätte sie schon Bock drauf, hat auch das halbe Roster genannt, gegen das sie gerne antreten möchte, hat gemeint, die Knie sind okay und angesprochen für Orange Cassidy, meinte sie halt, das ist halt wirklich ihr, auch im echten Leben, ihr bester Freund und ja, sie findet das halt toll, was der so abgeliefert hat. Bisschen interessanter war dann eben Bryan Danielson, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also das mit Ricky Starks habe ich schon erzählt. Er hat gemeint, ja, Jon Moxley ist aus seiner Sicht der beste Wrestler der Welt. Angesprochen auf die Rolle vom Blackpool Combat Club, also sind sie jetzt gut, sind sie böse, hat er gemeint, sie können halt beides. Also ein Ricky Steamboat zum Beispiel, mit dem verbindet ihn halt eine lange Geschichte und wenn der halt im Bedrängnis ist, dann kommt er halt, aber hat gemeint, er war ja jetzt im Match auch nicht unbedingt der nette Junge von nebenan. Hat auch gemeint, der Arm ist soweit okay. Er hat die Freigabe von den AEW-Ärzten, er hat die Freigabe von den externen Chirurgen, die hier, auch mit allem gemeint, er kann so ein bisschen was erzählen, er kann so ein bisschen den Vorhang zurückziehen, also wenn man sich das Match genau ansieht, er hat mit diesem gebrochenen Arm nicht einen einzigen Schlag ausgeführt, also er ist ein paar Mal draufgefallen, aber hat offenbar tatsächlich hier den noch ein bisschen geschont. Ja, und wir haben es auch schon ein bisschen gesprochen, also Samstag Collision, hat Tony Khan gemeint, ist vielleicht auch für ihn ein guter Tag, stark Work-Life-Balance-mäßig, weil er hat zwei kleine Kinder daheim, die wollen ihn natürlich auch zu Hause haben. Das heißt, wenn er da unter der Woche bei der Familie sein kann, wäre das natürlich toll. Er möchte auch irgendwie so Berufs- und Privatleben gern vereinen. Also ich meine, er hat eine 6-jährige Tochter, die hat gemeint, aber wenn ich dann 7 werde, bist du schon jeden Tag da, oder? Also ja, da muss man halt auch ein bisschen schauen. Und er ist tatsächlich eine Zeit lang jetzt mit Toni Kahn herumgereist zu all dessen Terminen, hat er gesagt, ne, den Terminkalender, den hält kein normaler Mensch aus, und hat ihm aber Jimmy Jacobs nahegelegt, der jetzt auch seit einiger Zeit bei AEW arbeitet. Und Jimmy Jacobs reist jetzt offenbar tatsächlich mit Toni Kahn durch die Lande und tauscht mit ihm Ideen aus. Toni Kahn hat noch ein bisschen was erzählt, hat gesagt, ja, Sonny Kiss ist er angesprochen worden, der ist tatsächlich, also Vertrag nicht verlängert. Billy Starks, haben wir gesagt, hat keine Freigabe bekommen. CJ Perry, offenbar keinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Werden wir mal sehen, wie lange wir die sehen. Und wahrscheinlich die interessantesten Geschichten, Jack Perry ist nach wie vor mal für unbestimmte Zeit suspendiert, also jetzt im Nachgang von dieser CM Punk-Geschichte. Und ja, hat er gesagt, dass er bedankt sich bei CM Punk für die Arbeit, die er halt für die Promotion geleistet hat, und angesprochen darauf, ob es irgendwie so einen No-Compete, eine Klausel gibt, wie lange Punk nirgendwo anders auftreten darf, hat er gesagt, gibt er keinen Kommentar dazu ab, das können die Anwälte wahrscheinlich unterschiedlich auslegen, er ist kein Anwalt und da sagt er nichts dazu. Also werden wir mal gespannt sein, was uns der gute CM Punk hier noch gegen die Rübe klatscht mit seinen Aussagen.
Wir gucken jetzt nur nach vorne.
Aber wir gucken jetzt nach vorne bei AEW. Wir haben hier fast die 2-Stunden-Marke geknackt. Der Olaf wird begeistert sein, wenn wir ihm das Ergebnis präsentieren. Aber ja, euch hat es hoffentlich Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben sehr intensiv über alles gesprochen, was sich hier bei All Out so abgespielt hat. Und ja, dann bleibt uns, glaube ich, auch nur noch euch eine schöne Zeit zu wünschen. Und ja, wünsche ich euch und uns viel Spaß mit AEW vor allem in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, das wird was. Wir gucken nach vorne. Und Orange Cassidy, bester Mann, auch ohne Catchphrase.
Das unterschreibe ich sofort. Dann, ja, macht's gut und bis bald.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.